Hallo.
Buschi, wir müssen als erstes über die Schockmeldung vom Abend reden. Hast du die
Hä?
überhaupt
Was?
schon mitbekommen? Da, wo du
Nee,
gerade, du hast ja viel zu tun.
ich komme gerade aus dem Studio vom Murmeln.
Ich lese es dir vor. @Sascha_Mölders9, liebe Löwenfans, heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll bzw. individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht. Als
Ach.
Kapitän wünsche ich der Mannschaft nur das Beste. Ich bin schockiert. Blau-weiße Grüße, euer Sascha.
Was ist denn da passiert?
Die Wampe von Giesing.
Ja,
Ich
hast du
weiß
eine
es auch nicht.
Erklärung? Hast du außer Premier
Über.
League und Handball irgendwas verfolgt am
Ich habe viel
Wochenende?
verfolgt, aber davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Und ich weiß, dass Michael Köllner relativ spezielle Vorstellungen hat, aber der hat dafür ja auch schon echt an der einen oder anderen Stelle sehr erfolgreich gearbeitet. Ich habe gar keine Ahnung, weil ich habe auch nichts in die Richtung gelesen, dass sich das angebahnt hätte oder so. Also es gab auch noch nie, zumindest mir ist kein Artikel untergekommen. Wahrscheinlich wird es schon irgendwo welche gegeben haben, aber das
Ja.
ist schon, boah, das, ich dachte eigentlich, das hätten die Löwen hinter sich, so ein Zeug, gerade bei so einem Spieler, der irgendwie doch gefühlt in unseren Augen für diese Mannschaft steht wie kein anderer, oder?
Ja, es überrascht mich jetzt auch tatsächlich, weil ich so die letzte Saison noch im Hinterkopf habe, als er ja auch geknipst hat wie ein Bekloppter. Das war auch eine sehr erfolgreiche Saison. Es scheint mal wieder in die Richtung zu gehen. Wenn es nicht so läuft und sie spielen keine besonders gute Saison, die
Ja.
Löwen, dann kommen solche Dinge hoch. Dann spielt wahrscheinlich auch plötzlich wieder das nicht zu 100%, die nicht zu 100% vorhandene Sportlerernährung eine Rolle. Also ich glaube, in die Rolle wird es irgendwie, in die Richtung wird es irgendwie gehen. Ist total spekuliert, weil mich das jetzt gerade hier überrascht, die Nachricht. Aber alles andere kann ich mir gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite sage ich, wenn es meine Vermutung ist, das ist ja nun auch nichts Neues. Und ich kann dir nur sagen, ich habe die Löwen gemacht beim Pokalsieg gegen Schalke und habe mich sowieso jetzt die ganze Zeit gewundert, warum die, also ich sag mal, unteres Mittelfeld spielen in der dritten Liga,
Dauernd
weil
nur
gegen
unentschieden, ne?
Schalke.
Das war so das Problem.
Ja, aber jetzt in letzter Zeit ja einiges gewonnen, dann auch jetzt wieder einiges verloren. Aber irgendwie, also da war Mölders stark, da ist der vorne wegmarschiert, genau das, so wie wir ihn auch auf dem Bildschirm haben. Und das ist ja noch nicht so lange her, also da wäre man jetzt überhaupt nicht darauf gekommen, dass es da in irgendeiner Form nicht mehr stimmt.
Ja. Stammspieler
Keine
bisher
Ahnung.
gewesen. Also da können wir dann leider nur auf die nächste Ausgabe verweisen. Aber da die Meldung jetzt, wo wir aufnehmen, gerade mal so eine halbe Stunde oder was alt ist, ja, dachte ich, da müssen wir mal mit anfangen.
Ja, ganz kurz zur Erklärung an die Lauscher. Spät am Montagabend erst online. Wir nehmen auch erst am Montag, am frühen Abend auf, weil ich im Gegensatz zu Florian wirklich aus dem Arbeiten nicht mehr rauskomme.
Merkt ihr,
Und
wenn er irgendwie sauer auf mich ist oder mich herabwürdigen möchte, dann spricht er von Florian.
meine Damen und Herren, ich gebe rüber zu Florian Schmidt.
Weißt
Sommerfeld.
du, zu wem ich jetzt rübergebe?
Ja, zum
Jan
Künstler.
Köppen. Bist du eigentlich schon bereit, deinen ultimativen Strandkörper zu enthüllen?
Naja, es ist ja
Bist
so,
du
wir
schon
planen ja das erste
aufgestellt?
Mal in diesem Jahr FKK-Urlaub und da müssen die Glocken ja.
Wo? Ja, du hast das eh mal halb zu einem FKK-Urlaub
Könntest du
gemacht.
dir vorstellen, FKK zu machen?
Ich bin ja durch Manscaped überragend getrimmt. Insofern,
Ja, aber
was spricht denn eigentlich
nein,
dagegen?
ich möchte auch dieses
Nee, ich brauche
Babypopo-Gefühl
das
an den
ehrlich.
Glocken haben, aber FKK ist nicht
Ich glaube
meins.
auch nicht, dass ich das brauche.
Nee.
Vor allem, das zieht ja auch fast immer nur alte, schrubbelige Leute an, ne? Also.
Also meinst du, ich soll es doch machen?
Nee, geht das wieder, also geht's schon in, wieder in die
also
Richtung?
Nein, also anders als
geht's schon wieder in die Richtung?
Ist doch auch egal, auf jeden Fall. Die haben den Lawnmower 5.0 bei Manscaped nochmal überarbeitet. Der eignet sich jetzt auch für spritzige Poolpartys und Strandbesuche. Also nimm das Ding einfach mit nach Wurvoru und rasier dich nackt am Strand.
Sag mal, denkst du noch ganz richtig? Nur weil ich einmal die Brötchen gezeigt habe.
Einmal, schön wäre es, es wäre einmal gewesen.
Aber das war ja nur ob eures schlechten Verhaltens. Aber pass auf, wir reden ja nicht über die Brötchen, wir reden ja über die, wie sagst du immer, Kronjuwelen.
Die Balls. Die
Balls. Hast du auch das T-Shirt bekommen von Manscaped?
Ja, natürlich.
Ziehst du das, also weiß ich nicht.
Ach so, das weiß ich noch gar nicht.
Weißt du, was da drauf steht?
Was steht da drauf?
Da sind die Balls aber auch benannt. Vielen Gut. Dank übrigens für die Trimmer und für
Wir
das
haben
Shirt.
Noch mal neue Lawnmower bekommen. Ne? Also euch würde ich empfehlen, wenn ihr noch nicht dabei seid, das Performance Package 5.0 Ultra, da kriegt ihr alles. Da kriegt ihr den Lawnmower, ihr kriegt den Weed Whacker und wirklich ohne Scheiß auch der Nasen- und Ohrenhaartrimmer. Wird das eigentlich schlimmer im Alter? Ich hab das, es nervt mich richtig mit den Nasen.
Aber so schlimm auch nicht. Also ich habe jetzt keinen Urwald in der Nase oder in den Ohren. Okay.
Aber du machst die auch mit dem Weed Whacker?
Ja, natürlich.
Natürlich. Das mache ich auch. Das Ding ist mega. Ich wüsste, ohne Witz, für den Lawnmower will ich gar keinen Ersatz finden, weil er mega ist. Für den Weed Whacker, ich wüsste nicht, was ich ohne den machen würde. Ja. Das sage ich dir ganz ehrlich. 20% Rabatt gibt's und kostenlosen Versand.
Für unsere Code. Hörerinnen und Hörer mit dem Code Lauschangriff20. Lauschangriff20.
Leute, 10 Millionen Männer weltweit sind schon dabei. Also manscaped.com, da seid ihr auch gut aufgehoben.
Alle Infos in den Shownotes.
So.
Schön. Ja, womit fangen wir an? Wir kommen
du
wahrscheinlich
musst aus Dortmund erzählen. Also tut mir leid, aber das ist für mich heute alternativlos.
Ja, ist tatsächlich so, war, also Punkt 1 war es irgendwie geil und irgendwie auch komisch, mal wieder richtige Fußballatmosphäre zu haben, nämlich ein Stadion, das wirklich gekocht hat. Es waren ja nur 15.000 Zuschauer zugelassen.
Für wie viel hat sich das angefühlt? Du kennst es ja auch ganz voll.
Hat sich angefühlt wie, also nicht so wie Dortmund ganz voll, aber so wie andere Stadien mit 50.000. Mehr als Allianz Arena mit 70.000. Ja, man muss das so deutlich sagen.
Da machst du dir jetzt keine Freunde.
Ja, das ist mir scheißegal. Habe ich mir schon mit dem einen oder anderen Tweet in den letzten Tagen auch nicht gemacht. Nein, es war natürlich irgendwie geil und trotzdem hat man so ein komisches Gefühl. Wobei ich jetzt, bevor Leute sich beschweren, sagen kann, um mich rum war nix. Ich konnte sogar auch die Maske mal abnehmen, weil tatsächlich an der frischen Luft mit 3, 4, 5 Metern Platz um mich rum war das für mich okay. Aber es gab natürlich auch da wieder engere Situationen. Aber die Epidemiologie lassen wir heute mal raus.
Ja.
Es war eine unglaubliche Atmosphäre und es war tatsächlich Gott sei Dank, aber ist ja auch so, wenn der heimliche Topspiel-Kommentator mal zum Topspiel kommt, dann ist es auch ein echtes Topspiel.
Ich wollte gerade fragen. Ich war auf dem Weg nach Hause aus Augsburg, wo ich ja spontan rübergesprungen bin statt Konferenz. Und dann habe ich gedacht, ich höre jetzt Buschi. Und dann, was ist denn aus deinen großmundigen Ankündigungen geworden?
Ja, das ist relativ einfach. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Ich hatte abgesperrt, der Wolf. Ich hatte mir den Schlüssel von dieser Kneipe Rote Erde besorgt. Der Wolf musste noch mal für kleine Jungs weit vor dem Spiel und ich habe abgeschlossen. Also die Nummer war eigentlich durch. Aber unter Androhung von überhaupt keine Aufträge mehr kriegen und du weißt, damit kann man mich wirklich erpressen. Ich bin ja, Kretsche und du, ihr habt ja nichts erreicht in letzter Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann rücke ich den Schlüssel wieder raus, haben sie Wolf rausgelassen und er soll das ja auch ganz passabel kommentiert haben. Ich habe davon ja nicht viel mitgekriegt, logischerweise, weil ich ja selbst da saß. Aber es war ein ganz, ganz tolles Fußballspiel.
Ja.
Und leider reden am Ende wir ja auch, wir haben ja die Glanzparade von vor Ort gemacht aus der Roten Erde. Wir haben natürlich auch viel über die Schiedsrichterentscheidungen gesprochen. Es ist eine ganz, ganz bittere Nummer und unterm Strich bleibe ich dabei und ich erkläre vielleicht auch sofort, warum. Später reden wir dann über den Sport. Ich glaube, der DFB tut sich einfach mit der Ansetzung keinen Gefallen von Zweier. Jetzt kann man sagen, ja, aber Moment, wenn der doch in Anführungsstrichen rehabilitiert ist, es gab ja diese Verbindung als Kronzeuge, aber wohl auch Verwicklung mit zu lange geschwiegen im Fall Heuzer.
Sechs Monate Sperre. die so, man und ich sage viel dir, später warum rausbekommen ich, hat.
Und warum ich sage, dass man dann eben, wir werden vielleicht häufiger noch über Fingerspitzengefühl sprechen, dass man als DFB Fingerspitzengefühl haben sollte, ist einfach, dass du weißt, auf dieses Spiel guckt tatsächlich auch mal die Fußballwelt und vor allem die deutsche Fußballwelt. Alle gucken genau drauf. In diesem Spiel werden knifflige Entscheidungen sowieso rauf und runter diskutiert. Und dann setzt du da drauf den Schiedsrichter, wo du damit rechnen musst. Und das ist der Vorwurf, den ich mache. Wo du einfach damit rechnen musst, dass genau das, was passiert, nämlich dass diese Verstrickungen in den Heutzer-Prozess und ah, war das denn alles wirklich so koscher, weil er eben als Kronzeuge ausgesagt hat und dadurch eben vielleicht überhaupt noch pfeifen darf. Das muss man, ist eine Spekulation meinerseits, das sage ich jetzt aus rechtlichen Gründen. Aber ich verstehe diese Ansetzung nicht. Ich glaube auch, dass sie für ihn nicht gut ist. Und das ist das, was ich nicht kapiere. Und dann ganz kurz noch aus meiner Sicht, der ich da vor Ort war, auch da riskiere ich jetzt wieder, dass viele Leute durchdrehen. Wir haben ja also eine ausgesprochene Expertise, vor allem in Social Media zum Thema Fußball. Fakt ist einfach, und das kannst du jetzt wegdiskutieren oder nicht, so wie ich die Regelschulung mitbekommen habe, ist das ein Elfmeter, was Mats Hummels da passiert. Das ist, so wie ich die Regelschulung verstanden habe, tatsächlich so, weil es wird ja dann viel über Absicht, die wieder eine Rolle spielt, gesprochen etc. Es gibt aber nichts, was eine alleinige Rolle spielt. Und ich habe das immer so verstanden, es ist eine Vergrößerung der Körperoberfläche. Er geht ja auch zum Ball und er schiebt schon den Arm vor. Wir können gleich da, du wirst da vielleicht eine andere Meinung haben. So wie ich die Regelschulung verstanden habe, ist das ein Elfmeter. Und jetzt kommen wir schon in den Graubereich. Oder ich sage, du kannst ihn geben. So, da finde ich es auch in Ordnung, wenn der VAR zu 100% überzeugt ist, dass es ein Elfmeter ist, damit war die Zweierentscheidung, das Spiel laufen zu lassen, eine klare Fehlentscheidung, dann greift der ein und dann finde ich es erst recht gut, wenn er sagt, guck's dir lieber nochmal an, dann entscheide. So, jetzt ist aber wieder der Gesamtzusammenhang eines Fußballspiels zu betrachten. Jetzt kommen wir zu der Reus-Geschichte, der von Hernandez gefoult wird im Strafraum. Punkt 1, ich habe es in der Glanzparade direkt angesprochen. Für mich stand Haaland knapp im Abseits.
Hat der DFB bei der Szene auch bestätigt. War ohne so, aber jetzt, kalibrierte Linien, finde ich, nicht hundertprozentig zu sagen. Und dann gab es auch schräg gezogene Linien im Internet. Aber der DFB hat bestätigt. Kalibrierte Linie hat gegeben, Abseits.
So. Und jetzt pass auf, jetzt kannst du natürlich, weil wir ja aus dem Rathaus rauskommen und nicht reingehen, kannst du wieder schlauer sein und kannst sagen, siehste, aber den Elfmeter hätten sie doch dann sowieso nicht gegeben, weil dann hätten sie bei der Überprüfung gesehen, dass es vorher abseits war. Okay, war aber eben nicht so und war, Stichwort Kommunikation, auch nach außen überhaupt nicht
das
so.
Das finde ich eben auch, nicht nach außen kommuniziert. Weder genau, und Zweier hat es auch im Interview. Noch für uns, noch genau, für irgendwen.
Und Zweier hat es übrigens auch im Interview, hat er mit keiner Silbe erwähnt, dass, und hat es wohl da auch noch nicht, dass Abseits eine Rolle gespielt hat. Und hat dann eben erklärt, seine klare subjektive Wahrnehmung war, das reicht nicht für einen Elfmeter. Und jetzt kommen wir zum Punkt, Schmiso, wo die sich immer rausreden können. Und jetzt sagt der VAR und der DFB eben, so, und der VAR war nicht klar anderer Meinung als Zweier, und hat das damit, diese subjektive Wahrnehmung von Zweier, nicht als klare Fehlentscheidung gewertet und lässt es laufen. So, jetzt musst du, das ist so kompliziert, finde ich. Das hat ja vor der Hummels-Nummer stattgefunden, ne? Da wusste ja noch keiner, dass es dieses knifflige Handspiel von Hummels gibt. Und jetzt komme ich mit meinem berühmt-berüchtigten Fingerspitzengefühl, Schmiso, wo ich finde, da darf man auch das Regelbuch, wenn wir doch noch unterschiedliche Interpretationen in dieser scheiß Handspielregel haben. Jetzt komme ich und sage, da hätte ich mir dieses Fingerspitzengefühl gewünscht. Da hätte ich mir gewünscht, dass der DFB, der VAR und der Zweier die Eier in der Hose hätten und entscheiden, im Ende wäre es Zweier übrigens gewesen, er hätte das machen können nach Betrachten der Bilder. Das darf man nicht vergessen, wenn man ihn ganz frei von Schuld spricht. Sie haben ihn da so ein bisschen durchgeprügelt, indem sie ihn da rausgeschickt haben, aber er kann es immer noch sagen. Und er ist übrigens der Mann, der exakt mitbekommen hat, was in dem Kessel da los war, wie das Spiel gelaufen ist, wie er die lange Leine hat laufen lassen. Und da ist mir scheißegal, wenn es jetzt irgendein Regelpapst oder irgendein Bayern-Fan sagt. Das ist für mich das, wo ich sage, da darf man Fingerspitzengefühl zeigen und entscheidet auf nicht Strafstoß, obwohl ich zu Beginn meines Monologes hier gesagt habe, laut Regelschulung, wie ich sie erlebt habe, ist es ein Elfmeter. Ist nämlich übrigens nicht alles so eindeutig. Und das, ich glaube, es wäre viel weniger diskutiert worden. Auch diese Handnummer übrigens, wenn wir mit einem 2-2 aus diesem Fußballspiel gegangen wären. Ich schwör's dir. Und jetzt kannst du sagen, aber der Zweier darf ja nicht nach Ergebnis entscheiden.
Ich weiß
gar
nicht, ob ich überhaupt noch was sage. Der Lautschrank ist gerade eine Viertelstunde alt. Ich bin hier nichts als Stichwortgeber.
Aber du hast ja gesagt, Schmizo, ich soll erzählen aus Dortmund. Ich war ja da vor Ort. Und das war tatsächlich so, dass man wirklich das auch so gespürt und gefühlt hat.
Ja, aber es wäre
dass
schön
da
gewesen,
irgendwie was aus dem Ruder gelaufen
ist. Jetzt muss ich ja wieder
ist.
Ganz von vorne anfangen. Weißt du, bitte. Es wäre schön gewesen, wenn ich... Also... Naja, ich finde auch, Kommunikation wäre wichtig gewesen bei der Abseitsnummer, weil dann glüht sie nicht so hoch. Es gab übrigens noch zwei, drei andere, also es gab ja zum Beispiel auch noch dieses, was war es, Lewandowski gegen Haaland zum Beispiel, das wäre, stand ja sogar auf der DFB-Seite, das wäre eigentlich gelb und ein sehr guter Freistoß gewesen und so weiter.
Fonso Davis war auch noch eine Aktion, glaube ich, es war einiges drin.
So, und da war die Masse und ich bin da genau bei, also Punkt 1, ich bin auch dabei, den Strafstoß kann man nach dieser Intention, spielt eine die größte Rolle, welche Intention hat Mats Hummels, diesen Ball so zu blocken, dass Müller ihn nicht kriegt, hat er geschafft, hat er mit dem Arm geschafft, hat er mit Verbreiterung der Körperfläche geschafft, kein Problem, einen Elfmeter zu pfeifen. Das ist weder ist sicher kein Skandal, den zu pfeifen. Weißt du, ich habe mehrfach bei den Schiedsrichterschulungen in die Richtung nochmal nachgefragt. Leute, geht es uns eigentlich immer noch um die 100%ige Fehlentscheidung, die es außer bei Abseits eh nicht gibt? Oder geht es uns um eine Verbesserung der Entscheidung? Und das war für mich jetzt, also so deutlich habe ich es noch nie gesehen. Der Zweier sagt, ich habe ein Handspiel gesehen. Ich konnte aber nicht genau bewerten, wie weit war denn der Arm vom Körper? Hat er den weggestreckt? Auf gut Deutsch, so habe ich ihn verstanden, sonst hätte er ja sofort gepfiffen. Er hätte das erstmal nicht gepfiffen. Und diese Entscheidung ist doch...
Na, er hat es ja auch nicht gepfiffen.
Und das ist eben die Frage. Warum hat er das nicht gepfiffen? Denken wir uns den VAR weg. Hätte er es dann gepfiffen, weil er weiß, ich kann es mir eh nicht nochmal anschauen. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich glaube, dann hätte er es immer noch nicht gepfiffen.
Moment. Hat er erklärt. Er hat es erklärt. Er hat gesagt, er hatte einen klaren Blick auf die Situation und hatte das nicht so wahrgenommen wie anschließend beim Blick auf die Zeitlupe, als er draußen am Spielfeld dran stand. Das heißt, hätte es keinen VAR gegeben, hätte er es laufen lassen, weil er es so wahrgenommen hat.
So, und da bin ich eben dabei, der ist doch eindeutig rausgeschickt worden um die bessere Entscheidung. Es kann mir doch kein Mensch sagen, dass man diesen Elfmeter zu 100% pfeifen muss. Also bei aller Liebe, da gab es ganz andere Dinger, die schon nicht gepfiffen worden sind. Das glaube ich, also wenn mir das einer erzählen will, dass es eine korrekte Entscheidung ist, bin ich absolut dabei. Dass das andere eine 100% Fehlentscheidung war, den möchte ich sehen, der das ernsthaft behauptet, weil den muss ich ja für grenzdebil erklären. Und somit fällt eigentlich immer noch der Grund weg, ihn überhaupt rauszuschicken. So, das ist das große Dilemma an der Geschichte für mich. Und das Zweite ist das, was du gesagt hast. Welcher Eindruck entsteht? Und das Geilste fand ich, dann haben mir ernsthaft Leute geschrieben, es ist mir auch übrigens, also ich muss zwei Sachen mal sagen. Nein, der DFB liebt den FC Bayern nicht mehr als andere Vereine und möchte, dass der Meister wird. Nein, das ist nicht so. Und nein, Sky liebt nicht Borussia Dortmund mehr als den FC Bayern. Das ist einfach nicht so, sondern wir teilen mit, wie wir es sehen. Und drittens, und das fand ich das Allergeilste, Buschi, ich bin nämlich 100% bei dir. Ich glaube, alle, und ich nehme das Thomas Müller-Interview, ich glaube sogar, die Bayern hätten... die wären nicht glücklicher gewesen. Die sind natürlich so am glücklichsten. Aber selbst für das bayerische Gerechtigkeitsempfinden, glaube ich, wäre bei der Masse an kleinen Sachen, die immer tendenziell Richtung für Bayern und gegen Dortmund gingen, wäre jeder mit dem 2-2 so auch d'accord gewesen. So. Und dann, da schreiben dann ernsthaft Leute, sie möchten einen Schiedsrichter haben, der jede Szene neu so beurteilt, als hätte es davor keine gegeben. Ich würde,
ja, aber pass auf,
Schmizo, ich würde das so gerne, ich würde den Leuten so gerne mal ein Spiel hinlegen, wo der Schiedsrichter so pfeift. Die würden sich nach 45 Minuten erschießen oder den Fernseher erschießen. Es ist so geil, was die Leute für eine Scheiße behaupten, was sie wollen.
Mach nicht immer den Fehler, den ich mache. Man muss da auch tatsächlich, also außer wenn sie natürlich als Professor superschlau um der Ecke kommen, aber generell muss man das tatsächlich verstehen bis zu einem gewissen Punkt, solange sie nicht rumpöbeln und einen persönlich beschimpfen. Das sind halt Fans einer Mannschaft und sie wollen irgendwie das Beste für ihren Club. Und natürlich sind sie genervt, wenn man sagt, ich kann die Dortmunder verstehen, dann sind alle Bayern-Fans genervt und du bist ein Bayern-Kacker, du bist doof. Und wenn du Dortmund verstehst, dann sagen die Bayern-Fans, du bist ein Dortmund-Kacker und bist doof. Das ist halt so. Schlimm sind ja die und die sind, das ist ja nun mal so, die sich für wirklich schlau halten, tummeln sich meist auf Twitter. Und da wird teilweise ein Rotz geschrieben. Aber weißt du was? Das ist halt so, jeder, das ist wie mit, dass Leute heute sich erbost äußern, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird. Da sage ich nur, ja, ist ja klar, ihr Arschgeigen. Jetzt ist tatsächlich mal einer, der sich mit dem Thema auskennt. Ja, hinterher weiß er noch mehr als ihr Hobby-Virologen. Ja?
Nein, also von daher, nein, das kann nicht sein, dass der da mehr weiß.
So, und das ist, du kannst, da kannst du es nicht allen recht
du
machen.
Du hast recht.
Es ist nur so schade, Schmizo, weil das war wirklich... Das war wirklich ein richtig geiles Fußballspiel.
Ja, jetzt sag mal, sportlich, ja? Findest du? Ja. Ich finde nämlich, sportlich geht der Sieg für die Bayern in Ordnung. Ich finde, die waren einen Tick besser. Also ein Remis wäre auch nicht Wahnsinn gewesen, aber ich finde, die Bayern hatten so in der ganzen Masse, wenn ich alles zusammennehme, habe ich das Gefühl gehabt, die Bayern waren ein bisschen besser.
Ja, da halte ich mich jetzt raus. Den Ärger überlasse ich dir in deinen sozialen Netzwerken. Ich finde, bei Betrachten der Gesamtsituation aus vielerlei Gründen, die nicht nur sportlich sind, hätte ich ein 2-2 gut und auch gerecht gefunden. Du hast das schon ganz clever ausgedrückt. Aber wir halten an dieser Stelle fest, Florian Schmidt-Sommerfeld, in Klammern Sky, Doppelpunkt, eindeutig ein verdienter Sieg der Bayern. Ich weiß gar nicht, was die Trottel alle haben.
Also wirklich, so falsch zitiert nicht mal die Bild-Zeitung wie du. Das ist wirklich so
ganz. Die sind übrigens auch geil. Da habe ich jetzt eine Geschichte gelesen. Der Chefredakteur der Bild appelliert an die Deutschen, lasst uns das mit der Spaltung sein. Der Chefredakteur der Bild, die vorher, 2 Tage vorher, die Bilder, die Porträts von 3 Wissenschaftlern
aber bitte, zeigen. Aber bitte hör jetzt auf, weil das ist nichts mehr zum Lachen, sondern das ist einfach nur brandgefährlich und vielleicht sogar lebensgefährlich im schlimmsten Fall, leider.
Ja, und der stellt sich dann hin, weißt du, weil sie eine Spendengala, die ist ja schön, wenn Geld für kranke Kinder zusammenkommt, aber weißt du, diese wir waren ja beim Sport.
Ja, wir sind doch eigentlich beim Sport. Lass dann vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du noch was anderes, was mich noch sehr interessieren würde, ist, aber diesmal fange ich einfach an, damit du mir nicht wieder einen Monolog, und ich versuche es kurz zu machen. Jude Bellingham, das ist natürlich eine Aussage, die mächtig reinkracht. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Er hat gesagt, ey, ich kann es nicht ganz genau zitieren, so ungefähr, ey, das ist ein Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat. Was will man erwarten, wenn man den ansetzt? Das finde ich, ich finde das extrem schwierig, diese Aussage, weil ich finde übrigens nicht, dass es, dass er dafür gesperrt werden müsste oder so, aber ich finde es einfach von ihm nicht cool, nicht fair dem Schiedsrichter gegenüber, weil diese Vergangenheit, du hast schon genau richtig erklärt, warum es trotzdem eine Rolle spielt, nur er hat ja gefühlt, und das wäre dann vielleicht sogar justiziabel, ich glaube, das ist es nicht, weil das würde er im Zweifel einfach abstreiten, aber er hat ja durch die Blume so ein bisschen Bezug zum aktuellen Spiel hergestellt. So ganz übertrieben gesagt, der hat das doch auch so verschoben, so wie damals eben. Und das ist natürlich ein völlig unzulässiger Vergleich, der gar nicht geht. Ja, stopp,
Schmizo, jetzt musst du wirklich vorsichtig sein. Das ist jetzt deine Interpretation. Gesagt hat er das so nicht.
Ich finde auch, also den Bezug will er doch sicher gar nicht herstellen. Aber warum macht er das denn verbal so? Also ich weiß nicht.
Also spannend ist doch folgende Frage, Schmizo. Jude Bellingham war zur Zeit des Heuzer-Skandals 1,5 Jahre alt, glaube ich, als das Thema richtig hochkochte. Das heißt, in seinen Erinnerungen kann das keine Rolle spielen. Er darf sich selbstverständlich zu Dingen äußern, die weit vor seiner Zeit waren. Das wäre ja schlimm, wenn man das nicht mehr dürfte. Aber die Frage ist doch, wieso ist das sofort nach dem für ihn und die Dortmunder skandalösen Verlauf des Spiels, ja, wieso, wie kommt das, dass es sofort präsent ist? Das hat mich so überrascht, weil normal meine erste Reaktion am Samstag in der Glanzparade war, ey Leute, jetzt nagelt den Bellingham dafür nicht an die Wand, das ist aus der Emotion heraus, das meint er nicht so, hört doch jetzt auf, das ist ein junger Kerl, meine Güte. Und so übers Wochenende habe ich dann, nachdem ich viele Diskussionen mitbekommen habe, habe ich mir so überlegt, naja, aber irgendwoher muss es ja kommen, dass sofort von diesem jungen Kerl, der das nicht so omnipräsent haben kann, das heißt doch, es ist vorher drüber gesprochen, als es hieß, wer pfeift. Ist doch mal
bestimmt,
klar.
Bestimmt. Also war ja jetzt auch nicht das erste Bayern-Dortmund, was Zweier gepfiffen hat in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob sie so drauf gekommen sind, aber genau der richtige Gedanke von dir. Weißt du, ich finde übrigens, manche sagen ja auch hier, das darf er sowieso gar nicht sagen. Also das ist juristisch natürlich völliger Blödsinn, weil es ist ja ein Fakt und natürlich darf Jude Bellingham den aussprechen. Aber weißt du, ich habe da einen sehr starken Bezug zur Leistung von Zweier in dem Spiel rausgelesen. Und das finde ich halt, damit kann ich schlecht leben. Weißt du, wenn er einfach nur gesagt hätte, so wie du es vorhin gesagt hast, also vielleicht hat er genau das in der Emotion ja auch nur gemeint, aber wenn er nur gesagt hätte, Leute, ganz ehrlich, bei der Geschichte, wieso pfeift dieser Mann dieses Spiel? Ist aber eine völlig legitime Frage.
So, aber pass auf, und das ist, Schmizo, ganz kurz, und das ist genau das, was ich zum Ausgang meines 10-minütigen Eingangsmonologs gesagt habe. Über diese Problematik, ob jetzt richtig und wer da was falsch macht und falsch sagt, völlig das mal beiseite gelegt, über diese Problematik müssen sich doch auch die Vögel beim DFB bewusst sein.
Ja.
Das, weißt du, das, und deshalb sage ich, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl setze ich da dann jemand anderen dran. Das hat nichts damit zu tun, dass ich zwei, wobei man kann übrigens drüber diskutieren, bei der Geschichte, es gibt diesen spannenden Zeitartikel, der ist erst, ich glaube, knapp 10 Jahre nach dem Holzer-Skandal.
Die Akte Zweier, meinst du?
Genau.
Ich glaub, so heißt
da gibt es natürlich schon, weißt du, dann kann man darüber diskutieren, ob jemand, der wissend um einen Betrug geschwiegen hat, da kann man schon sagen, ob selbst das nicht reicht, um zu sagen, ja, ob wir da uns sicher sind, dass er Fußball-Bundesliga oder dass er überhaupt noch pfeifen darf. Aber da ist nun mal so entschieden, das ist passiert. Aber genau die Diskussion, auch das, was ich jetzt hier erzähle, es tut mir auch, ich habe übrigens persönlich überhaupt nichts gegen den Zweier, überhaupt nicht gegen den Zweier. Aber genau das war ein dünnes Eis, das man bewusst betreten hat von Seiten des DFB, weißt du? Und das kapiere ich nicht.
Aber findest du nicht trotzdem, es muss, also ich hätte mir übrigens Manuel Gräfe als Schiedsrichter für das Spiel gewünscht, aus bekannten Gründen.
Ja, wobei ich dir auch sage, dessen Rolle, da sage ich dir jetzt auch mal was, ich fand auch, dass das der beste deutsche Schiedsrichter war. Jetzt so langsam geht es dann natürlich auch in die Richtung, dass er wie eine beleidigte Leberwurst mit Revanchismus-Gedanken rüberkommt.
Ja, okay. Ja, oder tut er einfach nur seine Meinung kund, die natürlich in eine bestimmte Richtung gefärbt ist. Also weiß ich jetzt nicht. So,
ja, hast ja recht. Ich bin so in Fahrt, aber ich bin auch überarbeitet.
Aber weißt du, ich bin da echt, Buschi, ich weiß es nicht. Aber kann man jetzt wirklich sagen, der Zweier, also wenn ich es konsequent weiterdenke, egal wie geil der pfeift, der darf wegen seiner Geschichte Bayern-Dortmund nicht pfeifen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich damit so gut leben könnte.
Nein, das ist natürlich auch plumper Quatsch. Du hast ja recht, das ist aus der Emotion heraus. Und das war das, was Wolfi und ich auf der Fahrt vom Stadion zurück ins Hotel, dass wir beide gesagt haben, das ist eigentlich eine Nummer. Aber weißt du, das sagst du ja auch immer erst, wenn es dann passiert ist. Wir haben ja auch vorher nicht alle darüber diskutiert, ob der Zweier dieses Spiel pfeifen sollte.
Und wo ich übrigens komplett bei dem Interview auf der DFB-Seite bin, ist, er hat durch seine großzügige Auslegung dieses Spiel mit ermöglicht, dass es so hoch und runter gegangen ist. Das sollte man da nicht vergessen. Also
nein, das habe ich ja zum Beispiel auch am Samstag in der Glanzparade gesagt. Da das jetzt alles dem Zweier in die Schuhe zu schieben, das ist ja total ungerecht. Also wir sind ja mal wieder an der Diskussion, wir haben das ja jetzt hier auch schon ausführlich besprochen, wir wollen das auch nicht zu platt treten, wir sind ja an der Diskussion rund um den Video Assistant Referee am Ende, weil der hat ja, der hat, ganz ehrlich, dass das so ein Riesending geworden ist, war der VAR mit seinem Eingreifen beim Handspiel Hummels, fertig.
Ja. Ja, so. Bin ich genau dabei, genau. Ja. Also,
alles andere hättest du locker abbügeln können. Ob die Dortmunder sich noch so aufgeregt hätten über den nicht gegebenen Elfmeter Hernandez gegen Reus? Nein, da hättest du einfach sagen können, und übrigens, Freunde, seid mal ganz ruhig, war eh vorher abseits. Das will jetzt keiner mehr hören nach dieser Geschichte.
Nee, genau, es ist ja längst, genau, Kommunikation zu spät und dann ist das Kind längst in den Brunnen gefallen. So, ich finde auch, das ist die große Lehre, man muss halt einmal sich jetzt bekennen, sind wir schon längst weg von, wir wollen die Fehlentscheidung korrigieren? Sind wir nicht viel mehr schon bei, wir wollen bessere Entscheidungen in den großen Momenten herbeiführen? Und für mich ist die Frage eindeutig beantwortet, nachdem er ihn nach diesem Handspiel da rausschickt, wo dem VAR keiner einen Strick draus drehen kann, wenn er sagt, ey Leute, eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist das sicher nicht. Deswegen habe ich gesagt, alles gut, weiter geht's. Ja, und bei Zweier, da hänge ich, wie gesagt, so ein bisschen. Darf man, ich bin schon sehr pro Resozialisierung, nenne ich es jetzt mal. Ich finde das, ja, ist doch, nein, du verstehst, da haben wir doch bei Markus Anfang schon drüber geredet.
Achtung, Leute, Florian Schmidt-Sommerfeld, ich bin für die Resozialisierung.
Oh, Buschi, von, du weißt doch, was ich meine. Jemand, der sich einen massiven Fehltritt geleistet hat, ist der für immer raus? Oder eben nicht, so ganz, um es ganz platt zu machen. Und ach, ich sage dir, ich weiß nicht, ich finde das, diese Geschichte ist einfach traurig, aber ob man da wirklich, ach, keine Ahnung, ich, da schwimme ich. Ob man sagen kann, nee, deswegen darf der nie wieder.
Ja, hast du denn die Geschichte mit Puffpuff mitgekriegt?
Habe ich am Rande, also das wird ja wahrscheinlich am Mittwoch dann groß aufgelöst.
Also pass auf, ich bin auch erst drauf reingefallen. Da kommt der riesen BVB-Bus reingefahren. Das war just in dem Moment, da habe ich gerade mit einem der Ordner, den ich seit gefühlt 20 Jahren kenne, geplaudert. Und dann habe ich so, dann habe ich im Spaß gesagt, oh nee, komm, lass mal aufhören, da kommen die Dortmunder. Und dann sehe ich einen da stehen und denke, oh, der Rose kommt als erster raus.
Hast du ein Interview mit Rose gemacht? Nein, erst nach 20 Minuten.
Pass auf, der Puffpuff ist ja tatsächlich, sieht ja wirklich ein bisschen aus wie Rose. So. Dann habe ich aber relativ schnell gedacht, ich denke, das gibt's doch gar nicht. Und dann meine erste Frage war, wieso hat der BVB seinen Mannschaftsbus dem Puffpuff gegeben? Weil ich habe dann erkannt, dass es Puffpuff ist. Dann kamen da auch nacheinander Spieler mit Maske rausgelaufen. Da war auch relativ schnell klar, das ist nicht Borussia Dortmund, sondern sind ein paar Studenten. So. Und dann denke ich so, das ist ja spannend. Wieso machen die das? Wieso gibt Dortmund? Dann habe ich aber relativ schnell registriert, dass die Ordner das gar nicht so witzig fanden, ja, dass der Puffpuff da rumlief. Und natürlich haben sie alle Angst, dass da irgendwie Vollalarm ist. Und dann habe ich registriert, das ist gar nicht der BVB-Bus. Der sieht aber exakt genauso aus.
Ja, ja.
Und dann habe ich ein paar Jungs übrigens auch von TV Total wiedererkannt. Und die dann auch, ey Buschi, was machst du denn hier? Und dann ich so, okay, das ist ein Riesenfake. Es gibt auch Leute, die sagen, das war nicht so besonders geschmackvoll, weil Thema Bus, Borussia Dortmund, da gab es doch mal was. Aber Schmizo, ganz ehrlich, den Zusammenhang kann man überhaupt nicht herstellen. Also das ist für mich
den,
Quatsch.
Den sehe ich auch nicht. Ich sehe nur halt die, ich hab's ja noch gar nicht gesehen, wo, wie, was das war, so die Corona-Problematik. Sehe ich halt.
Ja, ich sehe noch was ganz anderes. Ich sehe tatsächlich den Sicherheitsgedanken, wenn es TV Total und Puffpuff schaffen, mit einem angepinselten Borussia Dortmund-Bus bis vor den Eingang zu den Kabinen ins Stadion reinzufahren. Das ist was, wo man drüber nachdenken muss. Und da wird sicherlich auch bei Borussia Dortmund drüber diskutiert werden, wie das möglich war.
Aber ist doch auch irgendwie scheiße, ey. Da muss man wirklich all sowas.
Ja, weißt du, was mich jetzt ärgern würde, ist, ich bin ja so jemand, der solche Gags eigentlich ganz cool und geil findet. Ich kann darüber lachen, wenn sowas auch mal klappt. Ja. Das Ding ist, jetzt stell dir mal vor, ein lustig gemeinter Gag, den Borussia Dortmund und die DFL und alle dann doch nicht so gut finden und manche Fans vielleicht auch nicht, endet damit, dass Sicherheitskräfte von Borussia Dortmund da berufliche Probleme kriegen. Das ist dann auch wieder scheiße. Ja? Weißt du, was ich meine? Oh, schlechte Verbindung. Da ist er wieder. Weißt du, was ich
meine? Das habe ich nie mitbekommen. Endet womit? Sorry, das habe ich gerade komplett nicht gehört.
Was machst du da? Es rauscht und macht und tut
ja,
bei dir.
Ja, wir haben gerade irgendwie schlechte Verbindungen untereinander. Aber endet worin ja. dieser Gag? Sorry. Na,
wenn der darin endet, dass Angestellte der Sicherheitsfirma jetzt um ihren Job bangen müssen, weil sie nicht gut genug aufgepasst haben. Ja, das wäre scheiße.
Ja, und die, weißt du, die eigentliche Scheiße ist ja, wo wir in einer Welt leben, wo man sich um solche Sicherheitslücken Gedanken ja. machen muss, ne? Das ist ja. ja eigentlich die eigentliche Sauerei von diesen Nichtmenschen, die so eine Scheiße dann vielleicht wirklich mal für Gott weiß was ausnutzen. Ja. You know what I mean, ja. im schlimmsten Fall. Ja. Ach Gott, ja, ich finde, also jetzt haben wir lang gemacht, aber das war das Spiel, glaube ich, hat es auch verdient. Sonst, ja.
Ja, wann wird der zweite Satz ausgespielt zwischen Gladbach und Freiburg?
Hat dir gefallen, der Gig?
Ja, hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Kam sehr spät. Ich weiß nicht, wann du erst mitbekommen hast, was da passiert ist. Der kam ja gefühlt irgendwann mitten in der Nacht, als ich gedacht habe, ach, Schmizo ist auch wach geworden. Aber wahrscheinlich hast du ja Premier League übertragen.
Richtig, ne? Ich habe Premier League übertragen. Das ist natürlich, ich weiß nicht, also das ist natürlich ein ziemliches Eigentor für Christian Streich, weil jetzt wird er natürlich alle Mühe haben, die Leute davon abzuhalten, ihn in die Champions League reinzusingen. Aber das hat er sich selbst eingebrockt.
Ich verstehe diese Leute nicht, die irgendwie erzählen oder schreiben, warum soll Freiburg sich eigentlich nicht für die Champions League qualifizieren.
Du verstehst einen, dich selber nicht, die Schizophrenie.
Pass auf, und jetzt sage ich dir was. Jetzt guckst du mal auf die Tabelle, guckst auf die Punktzahl. Guckst auf das Spitzenspiel vom kommenden Samstag, das übrigens in der Konferenz nur einer kommentieren kann. Das heißt übrigens Freiburg gegen Hoffenheim, 4-5. So, jetzt pass auf. Und jetzt guckst du dir momentan die Verfolger an vom SC Freiburg, der auf Platz 4 ist. Das ist Hoffenheim, das ist Union Berlin, das ist Mainz, das ist Wolfsburg, das ist der erste FC Köln und das ist der VfL Bochum. Das sind die Mannschaften, die unmittelbar jetzt ich glaube sogar in der Reihenfolge auf den SC Freiburg folgen. Und jetzt kannst du und auch Christian Streich, natürlich weiß sogar ich als halbgehangener Fußballreporter, dass Freiburg an sich von den Grundvoraussetzungen, wenn man unterstellt, dass die finanziellen Rahmenbedingungen doch eine entscheidende Rolle spielen, kann natürlich Freiburg nie Tabellenvierter werden in der Fußball-Bundesliga nach 34 Spieltagen. In dieser Saison Leipzig schwächelt erheblich, Borussia Mönchengladbach ist alles andere als konstant. Das sind die hinter ihnen stehen, die man mal klar vor ihnen sehen würde. Wolfsburg weiß ich nicht. Und jetzt erklär mir doch mal einer von den ganzen Schlaumeiern da draußen, warum soll dieser SC Freiburg nicht in der Lage sein, am Ende Tabellenvierter zu sein? So,
sehr
und damit bin ich durch.
Spannend wird jetzt natürlich, erstmal wird es ja Bayer Lorzer sein. Wer folgt mutmaßlich ab Rückrunde Schmidt. Auf Marsch? Der ist schon rum ums Eck, der kommt nicht.
Sieht ganz so aus wohl, die wollen den wohl unbedingt haben.
Ja, aber ich habe schon einen Artikel gelesen, dass der schon abgesagt hat, weil er mit PSV die Saison zu Ende bringen will.
Dann bist du das erste Mal in knapp 100 Folgen Lauschangriff besser informiert als ich. Gratulation.
Das ist ja die 99 heute. Habe ich das richtig auf der?
Ich habe keine Ahnung und höre mir jetzt auch mit irgendwelchen Jubelarien und Jubiläen gar nichts.
Also okay.
Ich bin froh, dass ich noch gerade ausatmen kann im Moment, ehrlich.
Ja, er arbeitet viel. Roger Schmidt, ich finde immer noch, da war
Schmizo, ganz kurz, Struktur in einem Podcast. Das kannst du doch direkt abhaken, du hast doch gerade gesagt, er hätte
ja
abgesagt.
Ja, stimmt eigentlich. Ja, ich bin gespannt.
Das gibt's doch gar nicht.
Entschuldigung, du hast recht. Ich bin gespannt, Didi Hamann hat gesagt, er würde keinen aus der RB-Schule empfehlen, sondern so eine Art Weiterentwicklung, Emanzipation davon. Und weißt du, am Ende bei Marsch zwei Sachen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich glaube halt schon, dass dieses reine, ich nenne es jetzt mal einfach Harakiri-Pressing, weißt du, also auch wenn da natürlich mehr drin steckt, aber schon dieses sehr, sehr zugespitzte auf Ballgewinne und viele Tore, aber auch wahnsinnig viele Gegentore. Und das kann mal toll ausgehen und man macht 6 eigene, wenn der Gegner keinen guten Tag hat. Das kann aber auch mal schnell sein, dass du dir 6 fängst, wie gegen Manchester City schon früh in der Saison. Und diese Tendenz ist ja gefühlt nie weggegangen. Und das ist schon, weißt du, diese Mannschaft, Rangnick ist jetzt halt auch schon ein bisschen her, ne? Also ich finde schon, dass Nagelsmann diese Mannschaft schon auch nochmal ordentlich geprägt hat. Und der Bruch dann nochmal weg zum Marsch ist, finde ich schon, boah, also ich kann dieses Ding verstehen. Das hat ja Oliver Minzlaff gesagt, dass der Marsch schon selber auf sie zukam, oh, jetzt haben wir schon wieder schlechte Verbindung, dass Marsch schon selber auf sie zukam und quasi gesagt hat, bin ich das eigentlich mit der schlechten Verbindung oder du? Ich weiß es nicht. Naja.
Ich bin in Holland, ist 1A-Internetverbindung, kann ich dir sagen.
Ja, dann bin ich's. Tut mir leid. Also
darf ich da jetzt auch kurz was zu sagen?
Ja, ganz kurz. Also Minzlaff hat ja schon gesagt, Marsch hat schon selber gesagt, ich weiß nicht, ob ich's bin für diese Mannschaft. Also dieses eher managen, moderieren, was der gemacht hat und dann eben dieser sehr, sehr typische RB-Ansatz und gar nicht mehr das Ballbesitzspiel mit Kontrolle und so. Ich glaube, davon war die Mannschaft halt jetzt 2 Jahre unter Nagelsmann doch ein Stück weit weg. Und dieser Rückschwung hat jetzt halt nicht geklappt.
Ich glaube, dass da eine komplette Fehleinschätzung vorlag. Liebe Grüße gehen raus an die erste österreichische Liga. Du kannst natürlich mit dieser Art Fußball zu spielen die österreichische Liga dominieren. Die kannst du immer gewinnen. Du kannst da großartige Spiele machen. Einen ersten Hinweis darauf, wie es aber auch laufen kann, haben die Champions-League-Spiele unter anderem gegen Bayern München gegeben, wo ich auch gesagt habe, ey, das ist echt spektakulär. Da ist eine Menge drin und die haben echt Potenzial. Aber sie haben sich halt auch die Hütte vollballern lassen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich, aber nun habe ich ja nicht mehr Ahnung vom Fußball als Minzlaff und Co. Deshalb hat mich das überrascht. Und ich habe immer gedacht, okay, der wird schon auch einen anderen Masterplan noch haben und der kriegt die hin, weil das ist ja wirklich ein richtig guter Kader. Haben ja alle vor der Saison gesagt, das ist ein bockstarker Kader von RB Leipzig. Aber ich glaube tatsächlich, dass relativ schnell rausgekommen ist, dass wahrscheinlich die Mannschaft auch dieses ganz, ganz harte Extreme als Team, vollständige Pressen, du hast es Harakiri genannt, ist es ja teilweise auch, weil wenn du einen spielerisch guten Gegner hast, der lacht sich dann irgendwann kaputt und nimmt dich auseinander. So, das hat die Mannschaft dann, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr mitgetragen. Und wenn du die Kabine verlierst, dann hast du deinen Job bald verloren. Das ist einfach eine goldene Regel. Das überrascht mich ein bisschen, dass sie da, ich glaube, Marsch zu viel zugetraut haben. Das, also bei aller Vorsicht, das ist wahrscheinlich trotzdem ein guter Trainer, aber ich glaube...
Ja, aber hat ja auch noch nicht die riesen Meriten auf irgendwie Bundesliga-Level oder so, ne? Es war halt Co. in Leipzig, in den USA seine Erfahrung gemacht und dann halt, wie du sagst, eine Liga, wo immer RB Salzburg Meister wird.
Ja. Also das ist schon, das ist ein bisschen überraschend für so ein Projekt, so nenne ich Leipzig ja immer, das eigentlich von vorne bis hinten durchdacht scheint. Das ist wirklich überraschend.
Und um dann nochmal den bisschen größeren Bogen zu spannen, was du halt jetzt endgültig sagen kannst, ich finde sowohl wie die Bayern in einer eigentlich schwierigen Phase mit Corona-Ausfällen und Verletzungen und so, als auch besonders wie Leipzig spielt, ich weiß nicht, aber alles, was ich bisher über Nagelsmann gehört habe, ist der absolut integer. Ich glaube nicht, dass der sich wirklich weggestreikt hätte oder so, so sehr es sein Traumziel
ja,
ist, die
aber
Bayern
das ist ja, aber das aber ist ja jetzt total hypothetisch. Der ist bei Bayern Trainer, ich weiß nicht, was
ich sage
du jetzt gerade hin willst.
Ich sage dir nur, RB hätte alles dran setzen müssen, doch Nagelsmann zu halten. Bin ich fester Überzeugung.
Ja, aber die sind ja auch nicht doof. Und wenn du merkst, übrigens können wir dann ja auch mal über Haltung und miteinander umgehen sprechen. Und du weißt, dass er jetzt die Chance hat, seinen Lebenstraum als Trainer sich zu erfüllen. Sorry, da bin ich komplett anderer Meinung. Da finde ich es gut und richtig, dass sie ihn gehen lassen.
Ich weiß aber nicht, ob der sich, weißt du, ich halte den für so gut, dass der gesagt hätte, ach, dann unterschreibe ich noch mal einen Vertrag mit Ausstiegsklausel ab nächsten Sommer, wenn die Bayern wiederkommen und die Tür geht irgendwann noch mal auf. Ich glaube da fest dran, dass Nagelsmann das gemacht hätte.
Ja, ich weiß nicht, wie gut du ihn persönlich kennst.
Nein, das ist nur meine Vermutung. Nach allem, was ich über ihn gehört habe, schätze ich ihn so ein. Und ich glaube, das wäre für RB Leipzig die bessere Variante.
Aber was würden wir diskutieren, wenn sie dann unter Nagelsmann vielleicht etwas schwächer spielen würden als
Buschi,
erwartet?
Dann okay, ich heißen, weiß, mit dem Trainer ist es delikat. Trotzdem, denk mal an die Bayern, was die an Angeboten abgelehnt haben,
ja,
für
Borussia
Mönchengladbach
wollte auch gerne mit Rose weitermachen und Eintracht Frankfurt mit Adi Hütter.
Ja, Moment,
und
nee,
guck dir
was
an,
anderes.
Wohin das gelaufen
das ist, was
ist.
Andere, das ist was anderes. Rose hatte eine Ausstiegsklausel.
Ja, aber trotzdem hat man, verstehst du, man wollte ja dann trotzdem sagen, ach komm, wir kriegen das schon hin, ich will in eine andere Richtung schmieden. Auch wenn man dann sagt, ja klar, machen wir das noch zusammen und wir bringen das zu Ende. Und so wäre es ja im Grunde, wäre es ja auch, wenn du sagst, ja, der unterschreibt nochmal mit einer Ausstiegsklausel, wäre ja genau auf das Gleiche hinausgelaufen. Wäre genau in die gleiche Richtung gegangen. Und ob sowas dann funktioniert, wenn alle Beteiligten wissen, das ist eigentlich gegen den Gedanken perspektivisch für diesen Trainer, keine Ahnung.
Du
musst ja nicht meiner Meinung sein.
Müssen wir nicht. Jedes weitere Jahr mit Nagelsmann hätte Leipzig verdammt gut getan. Bin ich mir einfach absolut sicher. Und es weiß ja auch keiner, ob die Tür dann bei Bayern in einem Jahr oder vielleicht noch später wieder aufgegangen wäre oder wann das dann wirklich dazu gekommen wäre. Aber naja, jetzt
also
ist es
Punkt
so.
Also Punkt 1 finde ich, man sollte jemanden, wenn man sagt, wenn man irgendwo so ein Gentleman Agreement hat, dass man weiß, dass man gegenseitig voneinander profitiert hat, dann sollte man auch in diesem Scheißgeschäft Fußball einfach mal sagen, okay, komm, das machen wir jetzt mit dem Glauben und vielleicht sogar Wissen, dass man auch selbst mit einem anderen Trainer gut durch die nächste Saison kommt. Okay, das sieht jetzt im Moment gerade nicht so super aus. Aber das finde
so.
Ich, das kann. Ja, aber meine Güte. Und noch mal,
aber sie waren ja
Punkt.
Überzeugt von Marsch, hast du auch recht. Es ist
so,
ja
und der zweite Punkt, Schmieso, der zweite Punkt ist einfach, dass ich glaube, wenn das einmal auf dem Tableau ist, einmal, das geht ja nicht nur. Weißt du, du kannst ja auf der einen Seite sagen, du bist von Nagelsmann überzeugt, dass er das eisern durchzieht. Die Frage ist doch, hey, Kabine, Kader, Individuen, wie ist das übrigens, wenn man sagt, ja, eigentlich will der ja gar nicht mehr wirklich hier sein. Das ist ja nur noch, weil er noch Vertrag hat. Schmieso, das sind. Diese weichen Faktoren im Hochleistungssport, die sind so wichtig und das kann dir übrigens, wenn es dumm läuft, auch richtig um die Ohren fliegen.
Ja, okay. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, die hätten
natürlich.
Das zusammen hinbekommen. Ende, aus. Über was müssen wir, warte mal, also ich glaube, Adi Hütter müssen wir nicht in Frage stellen. Da hat Max Eberl alles zu gesagt, trotz 0-6. Der VfL Bochum hat einen Punkt mehr als RB Leipzig, Buschi.
Ja, ich habe ja gerade die Verfolger vom viertplatzierten SC Freiburg aufgezählt. Für die Bochumer zählt nur eins und ich finde das geil. Ich habe meine Einstellung zu Bochum und auch Bielefeld gesagt, warum ich die so gut finde. Der VfL Bochum hat 19 Punkte und der frisst sich ein kleines Polster an auf den zweiten Abstiegsplatz, also abgestiegen ist Kräuter Fürth, auf den zweiten Abstiegsplatz und auch auf den Relegationsplatz. Und für den VfL Bochum wäre der direkte Klassenerhalt so wie für den SC Freiburg die Champions League Qualifikation. Punkt.
Mhm. Das ist mal ein Wort.
Ja,
also
und
eigentlich undenkbar, aber jetzt sehr realistisch.
Ja, was heißt undenkbar? Ich meine, es sind ja nicht viele, die wirklich dafür in Frage kommen, da ganz unten reinzurutschen. Ja, wir haben klar, Fürth weg, dann Bielefeld ganz schön im Schlamassel im Moment, ja. Punkten viel zu wenig. Dann hast du Augsburg, dann hast du Hertha und dann hast du, wenn es irgendwie normal läuft, rutschen die Bochumer vielleicht auch noch mit unten rein. Alle anderen, glaube ich, werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Aber ich glaube, also den Relegationsplatz, der aber in den direkten Abstiegskampf wert, wird Bochum, da lege ich mich fest, nicht mehr reinrutschen. Hm. 19
ja, ist besser,
Punkte.
Besser du sagst das als ich.
Ja, das stimmt. Dir hätte ich es auch verbieten müssen, allen Bochumern zuliebe. Warte mal, was hatte ich denn? Irgendwas hatte ich noch. Ach ja, Fürth. Müssen wir ja gar nicht viel Worte drüber verlieren, aber einmal 6 und einmal 7 kassieren hintereinander. Wenn Asusi, ich weiß, das ist, weißt du, wenn Asusi sagt, nee, das ist unsere Art, Fußball zu spielen, wir gehen vorne drauf, wir stellen uns nicht hinten rein. Ich weiß es nicht. Es ist so verzwickt, weil wenn das, ich finde das ja geil, wenn es so eine Vereinsidee gibt, aber dann würde ja ein Trainerwechsel auch nichts nützen. Andererseits denke ich mir, der Leitl, der da so einen Top-Job gemacht hat und ich finde nicht zum ersten Mal, der ist ja komplett beschädigt, wenn man das jetzt eine ganze Saison durchzieht. Also du kannst doch nicht, sagen wir mal, das läuft so weiter und die steigen mit 100 Gegentoren in Schimpf und Schande ab, dann kannst du ja nicht sagen, so Leute, das war erste Liga, das streichen wir jetzt alles mal aus dem Kopf und fangen wieder vorne an. Ich möchte, also es tut mir einfach nur leid, weil ich bei Fürth, ich weiß es nicht. Die Gründe, dass der immer noch Trainer ist, finde ich sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob das für ihn überhaupt noch gut ist, das so lang weiterzumachen.
Ach, also ich bin gar nicht bereit, den Leitl jetzt in Frage zu stellen. Ich finde tatsächlich, mit dieser Mannschaft kannst du die Klasse in der Fußball-Bundesliga nicht halten. Du kannst, da hast du recht. Du kannst ein paar Spiele anstatt 1-7, kannst du vielleicht 1-4 oder 1-3 verlieren.
Das meine ich ja. Deswegen, ich will auch gar nicht Leitl in Frage stellen. Ich finde, der macht das top und ich finde das geil, dass die da so mutig rangehen. Die Sache ist nur, wofür hältst du denn dann an ihm fest, um dann in der zweiten Liga mit ihm wieder durchzustarten? So. Aber ist das denn überhaupt denkbar, wenn du aus vielleicht wirklich einer schlechteren Erstligasaison am Ende als Tasmania Berlin rauskommst, Buschi? So funktioniert es doch nicht.
Ich denke die ganze Zeit schon seit 6-7 Wochen darüber nach, bin ich ganz ehrlich. Und das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich fand die Story geil letztes Jahr. Aber wie kann es sein, dass ein Club wie der HSV seit Jahren den Aufstieg nicht schafft, aber die Spielvereinigung Greuther Fürth, die wir jetzt gerade in dieser Bundesliga-Saison erleben, da relativ souverän sich, dass sie aufsteigen.
Das meine ich dir beantworten zu können, weil ich sowas Ähnliches aus England mit Norwich kenne, zumindest vom ersten Anlauf. Du bist eine Mannschaft, die spielstark und mit hohem Pressing. Also so ein bisschen, was du vorhin über Leipzig und die österreichische oder weißt du, RB und die österreichische Liga gesagt hast. So ein bisschen. Das ist einfach ein Stil, der funktioniert, weil die Gegner die spielerischen Mittel nicht haben, dem auszuweichen. In der Bundesliga hat die aber offensichtlich fast jeder. Das ist für mich die Erklärung.
Unter Ausklammerung der Tatsache, dass ich mich natürlich sehr schwer tue, von einem altklugen 32-Jährigen Sport erklärt zu bekommen.
Ich bin 31.
31, bald 32. war das tatsächlich ein ganz guter Ansatz. Also für deine Verhältnisse, so wie du dich, kommen wir vielleicht später noch drauf, wie du dich vor allem letzte Woche in diesem Podcast präsentiert hast, da habe ich teilweise Nachrichten bekommen, in denen von Fassungslosigkeit die Rede war.
Weil ich dich so oft unterbrochen habe?
Nee, weil du tatsächlich letzte Woche sehr wenig Bescheid wusstest. Das hast du ja vorher auch gesagt, du warst ja frisch aus dem Coffeeshop gekommen. da waren wirklich einige Leute, die mir geschrieben haben, so, du musst aufpassen, der soll nicht abheben, der muss sich auch mal vorbereiten. Und da, das muss ich sagen, da habe ich dich übrigens teilweise in direkten Antworten wirklich in Schutz genommen. Ist kein Witz jetzt übrigens.
Ja, aber was ist denn mit den Leuten? Leute,
wirklich, naja, die haben halt einfach gut zugehört.
Ja gut, aber Leute,
die hast du übrigens mitgekriegt, dass neulich beim Snooker ein Spieler eingeschlafen ist? Beim Snooker ist ein Spieler eingeschlafen. Das ist das Allergeilste. Ich weiß leider nicht mehr. Haben mir die Leute Videos geschickt. Irgendwie ein großes internationales Turnier. Also richtig, wirklich Top-Klasse. Snooker ist ein Spieler während des Spiels eingeschlafen.
Ja, ich gebe zu, das wird für mich dann schwierig, weiter für diesen Sport zu werben, aber ich habe es ja eh, ich hätte eigentlich schon wieder was. Es gibt so ein neues chinesisches Top-Talent, total charismatischer Junge, totaler Publikumsliebling, der jetzt sein erstes großes Turnier gewonnen hat. Egal, ich lasse mich drauf ein, Leute, okay. Wehe, ihr stellt mir meine Snooker-WM in Frage, die werde ich gucken und werde sie analysieren. Es ist mir völlig egal, was ihr sagt, aber ich bin bereit, mich sonst wirklich, da ist einer eingepennt. Habe ich
nicht. Ja, und pass auf, jetzt kann mir keiner mehr böse sein, wenn ich sage, ja, ich habe auch geguckt, aber ich bin eingeschlafen. Dann kannst du sagen, gibt's doch gar nicht. Dann sage ich, wieso sollen die Spieler was können, was ich nicht kann?
Das ist natürlich wirklich scheiße. Aber das liegt daran, dass das so, weißt du, man muss sich so konzentrieren und anstrengen, wenn du an der Platte stehst. Das hält einfach kein normaler Mensch durch. Und dann pennen die manchmal weg, wenn sie auf dem Stuhl sitzen.
So. Ja. Müssen wir noch zum Fußball? Wahrscheinlich willst du noch was zur Premier League gleich sagen. Ich meine, Bundesliga müssen wir, guck mal, wie weit wir schon sind. Ja, wir haben schon 50 Minuten.
Ach, da habe ich nicht viel. Premier League, Rangnick, geglücktes Debüt. Erst von der Tribüne oben, dann an der Seitenlinie. Findet es ganz toll, wie Ronaldo gegen den Ball arbeitet. Da bin ich nach wie vor gespannt. Aber ich glaube...
Burgfrieden, das ist die... Beide wissen, dass sie eigentlich... Pass auf, jetzt da lasse ich auch keinen Widerspruch zu, weil Ronaldo erlebt jeder und Ralf Rangnick kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Da treffen komplette Welten aufeinander. Aber beide sind klug genug, von den Stärken des anderen zu profitieren.
Und sie haben die Schnittmenge der absoluten Erfolgsbesessenheit.
Ja.
So. Und noch eins weiter gedacht, ich freue mich jetzt schon auf die Zeit, wo Rangnick dort dann wirklich, ich hoffe, ein Berater, der auch was zu sagen hat, weil da aus dem Potenzial, was bei United finanziell und wenn man es mal sauber und nicht nur nach Finanzen und Marketing aufziehen würde, boah, was in diesem Verein drinsteckt, da freue ich mich jetzt schon, wenn das mal wieder einer rauskehrt.
Was ist denn theoretisch, was nicht passieren wird, aber wenn die jetzt plötzlich, gut, die Meister werden die nicht mehr, haben sie auch schon einen riesen Rückstand, aber rein theoretisch, wenn die Meister würden, würden sie dann nicht sagen, Rangnick muss Teammanager bleiben?
Da bin ich auch sehr gespannt. Ich kann es dir ehrlich nicht beantworten.
Oder wenn die sich für die Champions League qualifizieren, sagen wir mal so.
Mein Gefühl wäre ja, also wenn man jetzt einen guten Run in der Champions League selber macht, wenn man wieder einen Top-4-Platz, den muss jeder liefern in Manchester, wenn man das wieder schafft, und dann ist halt die Frage, weißt du, das ist ja das Gefühl, das erste Mal seit Jahren in Uniteds Geschichte, dass sie sagen, wir machen jetzt nicht einen Schnellschluss und holen großen Namen, sondern wir nehmen uns ein halbes Jahr Zeit, um zu suchen. Du, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die wirklich, weil es in PSG immer mehr bröckelt, vielleicht einigen die sich im Februar schon mit Pochettino, dann kannst du ja da nicht mehr raus. Das ist für mich eher so die spannende Frage. Wenn die jetzt suchen und sagen, boah, unsere Traumlösung, Poch bleibt doch bei PSG oder will doch nicht, dann halte ich das für total realistisch. Ich halte es aber genauso für realistisch, dass sie wirklich sehr früh schon den neuen Trainer fürs nächste Jahr haben. Und dann kannst du ja nicht davon zurücktreten.
Nee. Ist mir auch nur so durch den Kopf gegangen. Ich glaube auch gar nicht zwingend, dass Ralf Rangnick das auf lange Sicht nochmal machen möchte. Vielleicht ist ihm sogar diese Beratertätigkeit am liebsten. Frage,
ist
du hast
auch über 60, ne?
Ja.
Da bist du irgendwann auch fertig, so intensiv wie der arbeitet, glaube ich.
Ja, du bist auch mit 57 schon fertig, wenn du so intensiv arbeitest. Mhm, ich weiß, wovon ich rede. Du,
also
Murmelmania.
Sonst, Chelsea hat verloren. Keine gute englische Woche.
3-2 gegen West Ham, ne?
Genau, das ist erlaubt. Trotzdem, das Spiel davor, da hat Tuchel gesagt, wir haben 3 Punkte geklaut. Das war das Spiel unter der Woche. Das hätten sie eigentlich auch schon nicht unbedingt gewinnen dürfen. Dafür war die Leistung gegen West Ham eigentlich wieder gut. Aber so, das ist gerade schon der... Ich finde vor allem diese Probleme im zentralen Mittelfeld durch die Verletzungen, Kanté, Kovacic und Co., das ist so ein bisschen, Lukaku ist ja nach seiner Verletzung noch nicht wieder da. Die haben eine kleine Delle, aber das bleibt mega spannend. Deswegen ist jetzt mal City vorne. City ist natürlich immer die Mannschaft, der so eine Delle am wenigsten, das liegt am Spielstil und an dem unfassbar breiten
Kader. Der große Profiteur Liverpool durch einen Last-Minute-Treffer des Edeljokers Origi. Ich habe alles mitbekommen gegen die Wolverhampton Wanderers.
Donnerwetter. Und hast du auch mitbekommen, dass, da werden sich alle nicht gefreut haben, die diesem Konstrukt zu Recht negativ gegenüberstehen, selbst Newcastle hat jetzt mal gewonnen gegen Burnley.
Ja, ich sag dir trotzdem, die müssen ganz schön aufpassen. Das kann ganz komisch laufen für die. Ne?
Aber
wäre geil. Wenn die absteigen, wäre geil. Oh, nicht, dass ich nochmal irgendwann nach Newcastle möchte.
Der Verein ist mega, aber über die neue Führung haben wir, glaube ich, gesagt, warum das ein bisschen schwierig ist, um es so zu sagen. Buschi, eine Sache, oder hast du noch?
Wir haben fast eine Stunde Fußball jetzt gemacht und wir schreiben uns immer auf die Fahne, dass wir ein Sportpodcast sind. Klar, Dortmund, Bayern, klar, aber du hast ja noch was offensichtlich. Du wibbelst schon wieder so nervös hin und her.
Bevor ich es vergesse, ich muss kurz ein bisschen, weil ich ja so ein HPI, das ist der Handball-Performance-Index, da bin ich so ein kleiner Liebhaber von. Ich saß ja sogar mit in der Kommission. Der Top-Wert ist ja...
Waren wir nicht beim Fußball?
Ja, aber jetzt sind wir beim Handball. So, der perfekte Wert ist 100. Skala ist von 50 bis 100. Und es hat jetzt wirklich einer in dieser Saison die erste 100 geschossen. Also das statistisch beste Spiel, seitdem es den HPI gibt, gemacht auf seiner Position. Stefan Czavor, Wetzlar, gegen Melsungen, 8 Tore, kein Fehlwurf. 7 Vorlagen, kein technischer Fehler, das ist wirklich Wahnsinn. Also selbst die Top-Spieler, die geben mal so 6, 7 Assists pro Spieler, schmeißen es aber auch 2, 3 Bälle weg. Das ist wirklich Wahnsinn und dazu hat er noch 2 Bälle geklaut. Das
Wenn es diesen Index in der zweiten Basketball-Bundesliga Ende der 80er Jahre gegeben hätte, hätte ich den jedes Wochenende gesehen. Vor allem bei den Vorlagen.
Da geht's bei um gute Wurfquoten und wenig Fehler.
Gute Wurfquoten hatte ich, aber das mit den Assists wäre schwierig geworden.
Also, das war eine Outstanding-Leistung. Stefan Czavor, die ich einmal loben möchte. Sonst ist Magdeburg weiterhin am Laufen. Du singst diesmal bitte nicht. Es reicht uns allen 26-0 Punkte.
Deutscher Meister wird nur der SCM. Nur der SCM, nur der SCM, Deutscher Meister, nur der SCM.
Bitte, bitte. Ja, okay. Einzige bittere und vielleicht auch noch, Saison ist ja noch ein bisschen, die Geschichte, die richtig scheiße ist, ist sehr kurzfristig Samstagabend abgesagt, Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse, weil wirklich massig, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, massig positive Corona-Tests bei den Füchsen Berlin. Ganz, ganz bitter. Zum Glück sind sie aber alle geimpft und haben deswegen eine gute Chance, da sehr mild rauszukommen. Aber boah, das jetzt haben wir die Nächsten. Weißt du, wir haben ja bei Magdeburg schon drüber geredet. Die haben offensichtlich keinen Knick davon getragen. Aber das ist heftig, was bei den Füchsen da passiert.
Ja, aber weißt du, das ist ja klar, jetzt mit den ganzen Impfdurchbrüchen, alles zu spät mit den Boostern angefangen. Ich bin so froh, dass ich das schon vor 3 Wochen gemacht habe.
Ich habe es übrigens heute. Habe ich schon erzählt? Ich wurde heute
aber ja, hast du nicht erzählt, mir hast du es geschrieben, als du dich wieder nicht gemeldet hast. Hast du nach einer Entschuldigung gesucht, wenn du bist geboostert worden. Aber da möchten wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich bin froh, dass ich schon den vollen Schutz habe, weil bei dem, du, dann produzierst du in Köln mit einer Riesencrew, dann produzierst du jetzt hier in Hilversum mit einer Riesencrew, zwischendurch bist du in Dortmund bei einem Fußballspiel. Das ist schon, weißt du, das ist ja auch, manchmal denke ich ja auch, ich predige immer Wasser und sauf Wein. Ich darf ja froh sein, dass ich meinen Jobs noch nachgehen darf und ich bin echt froh, dass ich mich trotz der ganzen Scheiße gerade zumindest vor stärkerem Krankheitsverlauf geschützt fühle durch den Booster, der auch schon wirkt tatsächlich. Ja. Ob das dann am Ende wirklich so ist, ich glaube ja und deshalb kann ich nur noch einmal an dieser Stelle an alle appellieren. Jetzt nehmt uns hier nicht in Geiselhaft, indem ihr sagt, ihr wollt eure persönliche Freiheit haben, sondern lasst euch impfen. Ich glaube, es wird der einzige Weg sein, irgendwann, wie auch immer, aus dieser Scheiße rauszukommen.
Punkt. Niemand hat je einen anderen aufgestellt, der gangbar wäre. Deswegen bin ich da 100% bei dir. Und, ja.
Sollen wir denn jetzt zum zweiten Topspiel des Wochenendes kommen?
Müssen wir. Du meinst
Leck
das in Jeddah, Saudi-Arabien, Wahnsinn. Formel 1?
Das war... Zumindest, also ich glaube übrigens, dass Motorsport-Puristen das alles zum Kotzen finden, dass da auch über einen Funk diskutiert wird, wie man jetzt eine Strafe macht und ich weiß nicht was. Aber von Unterhaltungswert, ja, aber pass auf, vom Unterhaltungswert und auch vom Racing was Verstappen und Hamilton sich da geben. Wobei ich finde, Max Verstappen hat überzogen. Am vergangenen Wochenende, glaube ich tatsächlich. Das war einer drüber, aber...
Oh, Moment, da muss ich gleich einhaken, wenn du
das
sagst.
Ja, das war mir schon klar,
Also Moment, ich gebe dir erstmal recht, das war sehr komisch. Nur ich frage mich, Buschi, wirklich, ich frage mich, warum fährt der Hamilton wie ein Irrer weiter in seinem Windschatten? Da war so viel, hast du mal dieses Bild aus der Vogelperspektive gesehen? Da war so viel Platz, direkt links wegzugehen. Ich verstehe es nicht.
Ich habe diesen Grand Prix gestern gebannt, als er lief, also live am Fernseher verfolgt. Ich habe das alles gesehen und du musst wirklich auch ruhiger werden. Du steigerst dich da so rein, weil pass auf.
Ich mach's seit zwei Jahren inzwischen mit dir einen Podcast. Wie soll ich ruhiger werden? Ich lerne vom Großmeister des Ausrastens.
Aber pass auf, der Punkt ist, natürlich hat auch Hamilton Fehler gemacht und natürlich denke ich auch in einem Reflex immer, jetzt kriegt er mal so ein bisschen das zurück, nämlich das Ausreizen von Grauzonen im Racen, kriegt er jetzt auch mal schön aufs Brot geschmiert. Trotzdem war das gestern teilweise, ich meine, diese Nummer, als Hamilton, als er dann Hamilton endgültig vorbeilässt und sofort, nachdem Hamilton vorbei ist, er zurück überholt. Hast du die Szene gesehen? Die hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen.
Hä?
Pass auf. Nee, die Geschichte ist ja mit seinem kaputten Frontflügel, den er ja hatte, nachdem er aufgefahren war auf Hamilton. Dann ist ja Verstappen wieder weggefahren. Ist ja wieder weiter weggefahren. Er hat ja dann Hamilton erstmal nicht überholen lassen. Das ging ja noch rundenlang. Du hast es nicht live gesehen, du hast nur die Highlights gesehen. Rundenlang haben sich alle gefragt, was macht Max Verstappen? Der muss ihn doch jetzt spätestens vorbeilassen. So, pass auf. Dann ist da wieder rumdiskutiert worden und gemacht worden. Dann lässt der Hamilton vorbei, kurz vor einer Kurve oder Schikane. Lässt der Hamilton vorbei und direkt als Hamilton vorbei ist, nimmt er den Windschatten von Hamilton und fährt wieder vorbei und überholt den wieder zurück.
Ah, und war danach dieses nochmal auf, dieses komische Manöver, ja, über das ich gerade rede?
Das war davor. Das, worüber du redest, war davor. Ach so. So, da ist es ja nicht zur Überholung gekommen, weil ja dann dieser Crash war, weil er ja draufgefahren ist. Und dann fährt der Verstappen die ganze Zeit vorne weg, bis sie ihn dann endlich überzeugt haben, dass er aber doch immer noch den Hamilton vorbeilassen muss. Mhm. Dann lässt er ihn nochmal, ich bin fast aus dem Bett gefallen. Dann lässt er den Hamilton vorbei und direkt 0,5 Sekunden später überholt er zurück. Was, glaube ich, kenne die Regeln da tatsächlich nicht genau in der Formel 1, aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck des Platz zurückgeben. Das ist nicht Sinn und Zweck, dass du den anderen vorbeilässt und dann den Windschatten auslässt, um sofort wieder zu überholen. Nee. Und weißt du, das war krass, aber nochmal, auch was wir dann, ob man das wirklich so machen muss aus Sicht der FIA oder der Formel 1, dass man dann da, die haben die Strafen ausdiskutiert und wie machen sie es jetzt? Und dann hieß es ja, Red Bull, wir bieten euch an,
ja.
Das und das und das und
Ocon
ja, das nehmen wir, aber Ocon, wir tauschen den Platz mit Ocon. Nee, ihr geht aber auch hinter Hamilton. Ah, ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Und das geht alles über den Funk.
Irre, Wahnsinn. Ne? Irre. Aber ja. Das war ja auch das war ja, glaube ich, der zweite Restart, ne? Also als Verstappen, wo ja auch völlig zu Recht dann dafür, dass genau das, wovon du gerade redest, zurückgesetzt wird. Dass der Hamilton da nur auf den, war das überhaupt, oh Gott, ich bring's gar nicht mehr zusammen, aber dass der Ocon da einmal dem Hamilton auch noch durchschlupft, weil er sich zuerst...
Ja, na das war tatsächlich ja die Szene, wo der Verstappen Kampflinie gefahren ist. Da, an den Diskussionen beteilige ich mich auch nicht, weil da bin ich kein, obwohl ich auch sehr schnell manchmal Auto fahre, aber da bin ich kein Racer. Wer da jetzt recht hat und wie fahren muss, da ist halt Verstappen Kampflinie gefahren. Und da haben sie dann ja auch hinterher gegen ihn entschieden. Aber,
dass der Ocon. Matt Busch. Jetzt hast du einen Spitzer. Der Mad Max und der Matt Busch.
Ja. Jedenfalls, dass da Ocon noch mit durchschlupfte, war eine Folge des
Verkehr kaputt.
Hallo. War eine Folge des extrem Kampflinie-fahrenden Verstappen. Dadurch ist Ocon noch vorbeigekommen. Der hatte am Ende tatsächlich keine Chance gegen die beiden und hat ja dann ganz bitter auch noch, jetzt bist du wieder weg, jetzt hoffe ich, dass er gleich wieder da ist. Erneut verbinden macht er gerade. Ich mache ja einfach mal weiter. Jedenfalls ist Ocon dann ja ganz bitter nicht aufs Treppchen gekommen. Ich verstehe nicht, was mit Florians Verbindung ist. Ich habe die total stabile Internetverbindung. Bist du noch da?
Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hakelt das schon wieder oder was? Nee.
Bei mir ist ganz stabile Leitung.
Gut. Ja, es liegt
an
mir.
Wo bist du denn?
Ja, die Frau schläft im Wohnzimmer, deswegen musste ich mich heute mal in ein anderes Zimmer verziehen und hier ist das WLAN nicht so prickelnd. Es tut mir leid.
Es ist doch Wahnsinn. Sag mal, bist du über... Pass auf, ich tue
ja,
alles.
Ja, ist doch jetzt auch völlig Wumpe, ist doch egal. Also,
Florian, ich tue alles, um diesen Podcast hier heute noch möglich zu machen.
Ja.
Und jetzt kommst du mit der Geschichte.
Also zwei Restarts, ne? Für die es gar nicht gesehen haben, weil zweimal es so scheppert, eher weiter hinten im Feld, aber du konntest wegen den vielen Teilen natürlich nicht durchfahren. Dann war, glaube ich, die Bande so kaputt nach dem relativ heftigen Einschlag von Schumacher war es, glaube ich.
Ja.
Dass man da nicht mehr fahren konnte. Also ein absolut irres Rennen, wirklich. Also, Ach, einfach krass. Und jetzt gehen die wirklich, punktgleich ins letzte Wochenende. Ich weiß, was sagt man? Ist das eine Strecke, die eher Red Bull oder Mercedes ist? Das weiß ich noch gar nicht.
Durch diesen neuen Supermotor mit 20 PS rund mehr, den Mercedes da im Moment hat, hat man ja auch schon vor diesem Wochenende gesagt, Vorteile für Mercedes. Dann hieß es vor dem Rennen am Sonntag, Vorteile für Red Bull, Stichwort Reifenmanagement etc. Ich finde, da kann man gar nichts mehr glauben. Spannend wird halt, da sage ich dir jetzt, wie es ist, ob Verstappen eine Möglichkeit sieht, wenn er registriert, dass Mercedes stärker ist, mit einem eleganten Manöver beide, also sich selbst und Hamilton rauszuschießen. Dann ist er nämlich Weltmeister, weil er ein Rennen mehr gewonnen hat.
Hat er ein Rennen mehr gewonnen, ja. Das wusste ich. Ja. Aber glaubst du wirklich, diesen Notausgang würde er nehmen?
Das hat es ja alles schon gegeben in der Formel 1.
Und ja, wie gesagt, aber... seinen ersten Titel in dann schon so ein bisschen Schimpf und Schande zu holen?
Ich glaube, der ist so irre. Also so hat er zumindest jetzt am Wochenende gewirkt.
Der Mad Max wieder.
Ja, der ist halt wirklich, der ist wild. Ich mag ihn irgendwie, weil er wirklich, wie ich finde, ein geiler Racer ist. Das ist Hamilton auch. Aber ich mag dieses Wilde, dieses junge Wilde von Verstappen. Aber das war überdreht.
Diese letzte Qualifying-Runde. Wo er dann am Ende leider in der letzten Wand wirklich die ins Set nehmen konnte. Also das war das geil. Also wirklich, er rauscht ja schon fast ganz zu Beginn in die Bande links. Das kriegt er aber noch gerade so, aber wirklich gerade so repariert. Das waren 10 Zentimeter höchstens. Und rauscht dann, obwohl er 2 Sektor-Bestzeiten fährt und wahrscheinlich sogar ein bisschen Spiel gehabt hätte, aber so ist er halt, nimmt dann die Kurve einmal noch mal auf Vollstoff und diesmal halt nicht mit 100, sondern mit 101% und die Runde ist kaputt. Ja. Das war für mich Max Verstappen pur. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Verstappen hat jetzt für dieses Manöver, worüber wir geredet haben, ne? Also irgendwie er bremst ab und Hamilton weiß gar nicht, fahre ich jetzt vorbei oder was ist denn jetzt und knallt in ihn rein, 10 Sekunden Strafe bekommen. Ja. Da frag ich mich ja schon, mit der Kiste, die der Bottas unterm Hintern hatte, konnte er nicht wissen, ist mit Hängen und Würgen auch gerade noch so Dritter geworden, aber wäre es nicht seine Aufgabe gewesen, die Lücke so zu schließen, um für so eine Eventualität dann da zu sein?
Ja, aber war zu wenig Zeit, der war zu weit hinten, das war nicht, das war...
Nee, ich meine im Großen und Ganzen.
Du meinst, ja, aber Bottas hat tatsächlich, der hing fest im Verkehr, der war nicht so schnell, dass er locker hätte durchflügen können. Der wollte Dritter werden und da gab es immer wieder auch mal Ansagen, wie sie sich das gewünscht hätten aus der Box bei Mercedes, dass er bitte push. Als sie noch nichts von der 10-Sekunden-Strafe wussten. Ich glaube einfach, das war für Bottas nicht drin. Und er hat dann eben, es wäre eh schwierig geworden, weil der hat sich am Ocon auch die letzten Runden wirklich die Zähne ausgebissen.
Ja. Das ging dann, ja auf den letzten Metern, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der letzten Rille hat er ihn noch geschluckt.
Ja, also ich finde, da kann sich jetzt Bottas keinen Vorwurf machen. Das ist ja eh, man wundert sich ja eh immer, weil man sagt, ja, wieso fahren eigentlich Hamilton und Verstappen so weit immer vorne weg? Ja, das ist A, von den Teams so ausgerichtet und B, sind sie halt auch die beiden besten Fahrer. Vielleicht, wir gucken mal, was ist, wenn Russell kommt.
Oh ja, ja, der ist ja, stimmt, den sehen wir ja nächstes Jahr im Mercedes, ne? Der ist mit ähnlichem Potenzial wie Verstappen ausgestattet, so, ne? Also das muss man sich einfach angucken nächsten Sonntag. Ich habe sogar frei, deswegen kann ich das wahrscheinlich sogar gucken. Ja, das ist doch jetzt am 12.
Ich weiß das alles nicht. Ich lebe in einer Zeit...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt am 12. das letzte Ding fahren.
Ja. Okay, dann habe ich jetzt, Basketball mache ich nicht heute. Jetzt möchte ich, und NFL können wir auch klein fahren. Ich würde gerne zum Wintersport kommen.
Ja, habe ich auch ein bisschen und was gesehen. Hab
direkt eine Joker-Frage an
dich. Moment, NFL, muss ich aber kurz... Amon-Ra St. Brown fängt seinen ersten Touchdown und die Detroit Lions gewinnen wirklich mit ablaufender Uhr dadurch noch das Spiel. War ein ausgespielter Vierter, ungefähr von der 10. Schön in den Slot rein, so, also halb links vom Quarterback, sage ich jetzt mal. Ja gut, von mir aus sonst kein gut. Wir werden eh noch, Football nimmt ja jetzt eher wieder zu. Ja, ist für mich okay.
Die Buccaneers hat man vorher im Free-TV gesehen, haben das wieder mit Tom Brady. weiter ordentlich Touchdowns schmeißt.
Schon wieder vier Touchdowns. Ne? Ja. Zweimal Gronk ist es sensationell.
Vielleicht noch was zu Amon Ra, St. Brown. Freut mich auch total für den Jungen. Und das scheinen ja auch ganz sympathische Kerle zu sein. Aber ich tue mich echt immer schwer damit, da diese deutsche Karte so riesig zu spielen. Weil klar sprechen sie auch Deutsch und haben deutsche Wurzeln, aber das sind natürlich im Kern US-Amerikaner. Das muss man jetzt mal einfach so sagen. Das ist ja nicht, als wenn der Sohn von Jan Stecker jetzt als Tight End in die NFL kommt und da einen Touchdown erzählt. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, das muss man.
Nein.
Also das geht mir teilweise ganz schön auf die Nüsse.
Das sind das absolut immer, so aufgewachsen die Bande mit Deutschland sind. Ja. Sind nicht ganz sogar, aber ich finde es trotzdem geil, dass der
sich... nimmst du natürlich gern, der eine bei Green Bay, der andere bei den Lions. Ja,
Moment, aber Buschi, der stellt sich dann auch auf der PK hin und grüßt auf Deutsch nach Deutschland und danke für den ganzen Support. Das finde ich dann schon geil. Ja.
Und was glaubst du, warum also deswegen, das stattfindet?
Ja, ich kann das schon verstehen, diese Geschichte so zu fahren.
Ich bin so, ganz ehrlich, bei aller Liebe, das ist Kokolores. Bist du wieder da?
Ich bin wieder da.
Ja, also ganz ehrlich, auf die Idee muss in Zukunft nicht mehr kommen.
Ja.
Bei aller Liebe, du hast ja wohl eine Idee, warum der das auch macht, ne?
Ja, meinst du jetzt aus Eigennutz oder was?
Nö, pass auf, die NFL drängt dermaßen auf eine Vergrößerung in Deutschland. Die haben mitgekriegt, was für eine Community das hier ist. Sebastian Vollmer wird der Mega-Botschafter für das NFL-Spiel, das in Zukunft in Deutschland stattfindet. Gute Wahl, der Mann hat zwei Ringe.
Buschi, ich ziehe jetzt kurz um. Und quatsch du einfach weiter. Ich ziehe ein Zimmer um, da wo hoffentlich bessere Empfang ist. Wenn ich mal kurz weg bin, mach einfach weiter. Erklär das mal kurz.
Ja. Also ich muss euch das ganz kurz erklären. Florian Schmidt-Sommerfeld, der im Warmen zu Hause diesen Podcast aufnimmt und seit Tagen vorbereiten kann, hat vorgezogen, in einen Raum in der Wohnung zu gehen, wo der Internetempfang der schlechteste in der ganzen Wohnung ist. Warum er das macht, weiß ich nicht. Ich wiederum sitze in Hilversum im Hotel.
Und du hast dich im Kalten auf diesen Podcast vorbereitet.
Nein, aber das, pass auf, wir müssen, und das wirst du nicht rausschneiden, Bürschchen. Das natürlich, was du hier ablieferst, entspricht sehr genau dem, was ich manchmal in unserer bilateralen Konversation anpranger. Das kann nicht sein, dass ich mir den Arsch aufreiße regelmäßig, damit das alles wunderbar irgendwie noch funktioniert und du zu Hause nicht in der Lage bist, diesen Podcast so über die Bühne zu bringen, dass unsere Lauscher sagen, wunderschöne Qualität. Ich hoffe jetzt nur, dass mein Mikrofon, wo du mir gesagt hast, ich soll das manuell auspegeln, dass das vom Sound her gut ist.
Natürlich, musst du dir gar keinen Kopf machen. So, jetzt bin ich hier umgezogen, klingt wahrscheinlich auch ein bisschen anders, aber das macht
jetzt
ja
nichts. Jetzt klingst du wie aus der Blechbüchse für mich hier übers Telefon.
Was machen wir denn, was haben wir denn noch? Warte mal.
Moment, also nochmal ganz kurz. Wir waren stehen geblieben bei der NFL. Also natürlich pushen die das auch über Jakob Johnson, der das ja brillant macht als Botschafter für Football in Deutschland. Und sie pushen das über die St. Browns und sie pushen das über Sebastian Vollmer und wahrscheinlich auch Markus Kuhn, die noch gute Drähte zur NFL haben. Aber jetzt kommen wir nicht auf die Idee, dass das... Dass die St. Brown-Brüder als allererstes nach so einer Geschichte daran denken, den Football in Deutschland groß zu machen. Das wäre auch echt komisch. Was nicht heißt, dass sie nicht längst auch mitbekommen haben, was für ein Hype rund um diese Sportart in Deutschland entstanden ist.
Du unterstellst mir den Leuten viel zu viel.
Ja, also wenn ich überlege, was ich für diese Sportart in Deutschland getan habe, das kommt fast an den Handball ran, weil auch im Football habe ich ja und jetzt flippen die Leute wieder aus. Das war ein Scherz. Ich habe noch für keine Sportart in diesem Land was getan.
Das finde ich nicht in Ordnung, weil ich finde, beim Football finde ich das sogar okay, wenn du das sagst. Beim Handball ist es einfach nur von vorne bis hinten ein Skandal.
Ja, ich habe das doch neulich schon mal in diesem Podcast erklärt.
Skandal.
Dass ich einfach gesagt habe, gemeinsam mit Stefan Kretschmer
Skandal.
Mobilisieren wir die Massen. Und da hat man einfach Skandal. Von meiner unglaublichen Popularität profitiert.
Skandal.
Und dann habe ich auch noch gezeigt, was für ein herausragender Handballer ich
Skandal.
Bin.
Skandal. Wie ein Flummi ist er da rumgeschossen, der Frechheit. Komm, der
Wintersport.
Wintersport. Soll ich anfangen?
Sag du mir jetzt, wo demnächst die Biathleten nach längerer Pause wieder Halt machen. Den Ort.
Pokljuka.
Da wäre ja keine längere Pause. Die Pokljuka auf der Pokljuka in Slowenien. Nein, in Otepe. In Otepe in Estland, wo es immer Probleme gab. Immer Probleme zuletzt. Schnee und zu kalt. Und jetzt geht es wohl wieder, sieht wohl gut aus für Otepe. Und jetzt sagst du mir, wenn du das schon nicht weißt, und jetzt überprüfe ich, ob du vorbereitet bist. Die Platzierung der deutschen Staffeln am Wochenende in Staffelwettbewerben in Biathlon, Männer und Frauen. Nein, nicht googeln.
Nee, mach ich nicht. Es ist nur, warte mal, ich muss nur in meiner, aber das habe ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Nee,
Vierte und Fünfte, Männer Vierte, Frauen Fünfte.
Okay, ich habe mir nur angeguckt, hier Skispringen, sowohl Männer als auch Frauen, habe ich ein bisschen was gesehen und die nordischen Kombinierer, die dir doch auch immer sehr liegen, das war im Teamwettbewerb, das war richtig, richtig spannend, weil ich hatte das so im Kopf, da kann man, also noch krasser ist es ja beim Langlaufen, wenn ich die richtig im Kopf habe, wo man den Russen eh nichts kann und so, aber nordische Kombinierer sind ja, glaube ich, die Norweger das Maß der Dinge und diesmal war Deutschland alle solide bis gut gesprungen. Erik Frenzel hat dann sensationell, also so der wahrscheinlich bekannteste deutsche nordische Kombinierer, 40 Sekunden Vorsprung hatte der raus, hat damit übergeben. Das ist dann leider alles zusammengeschmolzen.
Ja, aber was soll, ey, bei aller Liebe, das ist ja, weißt du, ich wechsle hier noch die Batterien vorher, nur aus, um auf Nummer sicher zu gehen übrigens. Wechsle ich Batterien, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die wirklich noch halten, obwohl es das anzeigt, dass sie noch fast voll sind. All diese Dinge tue ich, weil ich sage, ich will gar nichts riskieren. Und dann sitzt am anderen Ende ein Anfang 30er.
So, Entschuldigung, wir hatten nochmal kleine technische Schwierigkeiten.
Nicht wir.
Okay, ich muss das dann, du musst mir dann nachher die Uhrzeiten sagen, ne? Weil wann ich da was
Ich habe keine Uhrzeiten, ich habe mir auch nichts gemerkt. Das kannst du schön jetzt, lass das am besten drin, dass die Leute mal mitkriegen. Jetzt blutest du für diese,
Also, und hinten raus war das dann die letzten beiden, 4x5 Kilometer war das ja, die letzten beiden gehen von den nordischen Kombinierern Deutschland und Norwegen gleichzeitig auf die Bahn und dann im Schlussspurt hatte der Norweger so ein paar Meter mehr in der letzten Kurve, der Deutsche nochmal ein bisschen verhakt, aber das war spannend und
Ist denn in dieser Staffel der nordischen Kombination, wo war fast klar, dass es kippt und sich dreht und das Pendel für die Norweger ausfällt? Was war vielleicht von den Zeiten nicht für den Laien abzusehen, für den Fachmann konnte man ahnen, wird's in die...
Das war doch die Paarung, die beiden dritten Läufer, oder?
Genau.
Weil der ist ja...
Grabock gegen Terence Weber und Grabock, Schmiso, was machst du da?
Gar nichts. Da ist der Norweger ein Superläufer und der Deutsche eher ein Springer.
Genau. Ja, und Terence Weber ist erst jetzt in dieser Saison, also könnte man vermuten, das gibt so den richtigen Durchbruch in der Weltspitze. Und dann bei Rieber gegen Vinzenz Geiger, der schon immer mal auch, der kann so, weißt du, der kann an so einem letzten Anstieg, kann der mal wegspringen, hat auch einen guten Schlussspurt, aber Rieber ist wirklich das Maß aller Dinge, ist auch im Laufen so stark geworden, ist eh ein herausragender Springer. Ich sage dir, jetzt geht hier, was ist denn jetzt hier?
Das bist
jetzt
aber du.
Bei mir. Ja, jetzt klingelt's hier. Das lehne ich mal ab und bleibe bei dir im Podcast.
Das lief.
Da muss man ganz einfach sagen, dass die Deutschen dran sind und weil die Sprungleistungen immer besser werden, und das ist die Ausrichtung Richtung Peking, Olympische Spiele.
Erst da dann gibt es übrigens dieses Duell wieder, ne? Wenn ich richtig bin, also der beiden Staffeln.
Und ich traue der deutschen Staffel, weil sie in der Breite sehr, sehr gut sind, läuferisch eh schon immer stark in den letzten Jahren. Ich setze jetzt mal auf Olympiagold in der Staffel der nordischen Kombinierer.
Mhm. Das ist meine Ansage. Ja. Okay. Ja. Gegen die starken Norweger bin ich schon. Ja, gut, das haben jetzt was. Ja. Was hat da gefehlt? Am Ende waren es 5 Sekunden oder so, aber auch nur weil der Deutsche dann. Waren es 1 Sekunde, die da gefehlt hat oder so.
Ja, ich bin da guter Dinge. Da sind ein paar Jungs richtig gut drauf. Also Geiger ist genannt, Terence Weber ist genannt, Feist. Dann haben wir noch Fabian Riese, dann haben wir immer noch Johannes Ritzek. Also da ist ja eh schon die Frage, wer ist dann am Ende in der Staffel dabei? Also es ist eine super Mannschaft. Hermann Weinbuch ist ein herausragender Trainer bei den nordischen Kombinierern. Also ich bin da guter Dinge und traue denen durchaus Gold in der Mannschaft zu. Und übrigens auch Medaillen sowieso in den einzelnen Wettbewerben und auch noch zum Beispiel dem Frenzel eine Einzelmedaille, das ist möglich. Aber großer Favorit ist Jan Magnus Rieber.
So, ich weiß gar nicht, da haben wir, glaube ich, noch nie groß drüber gesprochen, ne? Aber ich habe Zusammenfassung vom Frauenskispringen auch witzigerweise gefunden.
Althaus Erste und Zweite am
Extrem
Wochenende.
Extrem stark. Auf der kleinen Schanze Erster, auf der Großschanze in Lillehammer. Das scheint so ihrs zu sein. Da ist sie immer extrem gut. Genau, das war echt spannend, weil ich glaube, sie ist als Viertletzte oder was gesprungen und dann haben es 2 wirklich nicht gepackt, aber die allerletzte hat sich auf der Großschanze dann noch vor sie gesetzt.
Wer war das, die Kramer wieder?
Ja, ich glaube.
Ja, die ist richtig gut. Aber Althaus nach langer, die hat ja auch eine Leidensgeschichte hinter sich und das ist ja mal ein Wochenende, ne? Erste und Zweite. Also das kann sich sehen lassen. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum ist das eigentlich, das läuft dann immer im Sportschau-Stream, aber wir reden doch immer darüber, dass auch was für den Frauensport getan werden muss. Warum war das jetzt nicht im Fernsehen?
Sehr gute Frage. Ich weiß nicht, generell ist irgendwie, das ist ja so eine Sportart, wo ein wahnsinniges Ungleichgewicht ist, ne? Glaube ich, Skispringen, das ist so heftig wie in quasi, ich wüsste jetzt
auch. Doch, noch schlimmer ist es in der nordischen Kombination.
Ach so, ja, ja.
Aber das ist ja quasi,
ich nenne es jetzt mal so, Skispringen weiterentwickelt, ne? Also und wenn schon mal Skispringen es bei den Frauen kaum gibt, dann ist ja quasi kein Wunder, dass nicht dann auf einmal die guten Langläuferinnen anfangen, Ski zu springen, ne?
Ja, da gibt es auch tatsächlich nur, das muss man einfach so deutlich sagen, wenige Sportlerinnen, die das machen. Da gibt es schon wenig Männer, die das seit ewig und 3 Tagen wird es bei den Männern gemacht, aber bei den Frauen ist das ja noch gar nicht lange im Programm. Also von daher. Aber es ist ja an der Zeit, da ein bisschen was zu pushen, finde ich. Ja.
Hast du denn die Skisprungmänner auch gesehen?
Ich habe den Teamwettbewerb nicht live gesehen. Da war ich irgendwie beruflich im Einsatz. Da habe ich nur mitgekriegt, dass es 0,3 Punkte am Ende waren auf Österreich.
Ja, genau.
Da kannst du dann wieder diskutieren. Gibt ein Wertungsrichter einen halben Punkt mehr. So,
das ist halt das,
dann gewinnt.
Das ist halt das Ärgerliche. Ja. Ne? Ja.
Und aber es war alles in allem haben.
Unfassbare Windlotterie da in Polen.
Und eine Aufholjagd der deutschen Mannschaft, ne?
Bitte?
Eine riesen Aufholjagd. War wohl auch eine Aufholjagd nach dem ersten Durchgang.
Genau. Das sah eigentlich gar nicht so gut aus. Die waren nach dem ersten Tag Vierter mit. Was waren das? Das war viel. Das waren 30
Wieso?
Punkte.
Wieso? Nicht
oder
nach
so?
Dem ersten Tag. Nach dem, ersten,
nach dem ersten Springen. Sorry.
Die springen das an einem Tag, die beiden durch.
Entschuldigung, komme ich überhaupt auf Tag? Ich weiß es auch nicht. Das waren 30 Punkte oder so. Und am Ende waren es dann 0,3. Und das waren schon, da waren geile Sprünge dabei. Das war so spannend, auch wenn man die Durchgänge vergleicht, ne? Eisenbichler, ich hoffe, ich kriege es jetzt noch richtig zusammen, richtig gestrauchelt im ersten, der war nicht so. Also sieht man auch schon so richtig, dass ein bisschen flattert sozusagen ganz oben. Dafür ein sehr guter Zweiter und Geiger als Schlussspringer, wie gesagt, für die Österreicher hat es nicht ganz gereicht, aber eigentlich zweimal super.
Ja, ich habe dann dafür das Einzelspringen gestern gesehen, wo es erstmals seit 10 Monaten, wobei im Sommer ist ja wieder auch nicht so viel gesprungen, also ich weiß nicht, ob seit 10 Monaten oder noch länger kein deutscher Springer auf dem Podium. Das finde ich überhaupt nicht bedenklich, weil Geiger 4., Eisenbichler 5. und ich glaube Pius Paschke 7., 8. irgendwie so in dem 6., weiß ich nicht. Also super Mannschaftsergebnis wieder. Und Karl Geiger ist schon sehr, 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 sehr stabil. Und gewonnen hat es, glaube ich, der junge Österreicher, der Hörl, ne?
Der hat auch im Mannschaftsspringen einen rausgezimmert, Leco mio. Also da
der
war
hat das
nur
auch
noch
verdient.
Die Frage, kann der den stehen, und er hat ihn gestanden.
Ja, der hat das auch verdient, hat man auch gestern gesehen, auch der Kraft, der stärkste Österreicher und konstanteste und am längsten dabei, hat sich auch tierisch gefreut. Hat Spaß gemacht. Schmizo, irgendwas ist bei dir wieder.
Was denn? Nee, aber ich muss das ja noch alles zusammenschneiden und hochladen. Deswegen, wenn du nichts mehr Eiliges hast, würde ich jetzt den Deckel drauf machen. Ich habe nur Sonntag Match of the Week. Steven Gerrard kommt nach Hause nach
Du kannst doch jetzt nicht, weil du kommst. Ich meine, du hast jetzt ein schlechtes Gewissen auch, ne? Weil du wirklich in einer. Was du da machst, nimmst du denn noch auf oder ist schon vorbei? Nee,
ich nehme auf. Ich nehme auch. Also ich hoffe, okay. Der tut hier nichts, aber ja.
Also ich, weil du jetzt ein bisschen nervös wirst, fasse ich noch wie letzte Woche ganz kurz zusammen. Es ist jetzt tatsächlich soweit, ich habe mit Hansi Lochner telefoniert, da gibt es mir jetzt doch immer wieder mal einzelne Läufe, wo es nicht passt. Gerade im Vierer, da war der erste Lauf am Sonntag nicht so gut, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir eventuell nochmal umstellen für Peking. Francesco Friedrich dominiert, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Bei den Frauen, die Nolte weiterhin sehr, sehr gut, hat aber jetzt Sonntag gegen die Humphreys, die jetzt US-Amerikanerin ist, eigentlich Kanadierin, glaube ich, hat jetzt sich, das ist auch geil, ne? Die ist mal kurz vergangene Woche nach San Diego gereist, hier von Europa aus, um die US-amerikanische Staatsbürgerschaft klarzumachen, hat dann 2 Stunden Interview bei der Immigration gehabt, ist kein Witz, hat den US-amerikanischen
Pass
bekommen.
Ach doch, das habe ich sogar mitbekommen. Ja. Und dann ihr erstes Rennen als, stimmt, das habe ich Samstag Vormittag oder wann.
Und gewinnt jetzt das Rennen am Sonntag vor Nolte. Das sind schon auch besondere Geschichten. Die sind schon auch alle speziell, diese Wintersportler.
Erster Sieg als Amerikanerin, genau. Doch, doch, jetzt, ich erinnere mich, habe ich mitbekommen.
Irre. Also, was haben wir noch? Ja, Biathlon haben wir angesprochen. Das wird übrigens, glaube ich, eine zähe Saison für die deutschen Biathletinnen und Biathleten. Bei den Frauen, sage ich mal, ist immer noch, haben wir ja schon Podest durch Denise Herrmann gehabt. Franziska Preuß musst du immer auf der Liste haben. Dann haben wir so 2, 3, die jetzt von hinten auch nachrücken. Aber bei den Männern, das ist echt krass. Die sind vor allem läuferisch um Lichtjahre hinter den Norwegern, hinter den Schweden, teilweise hinter den Russen, hinter den Franzosen sowieso. Und wenn du dann nicht 95% oder sogar 100% schießt, bist du gleich komplett raus aus der Musik. Und ich hatte so ein bisschen gedacht, Doll, Kühn, nein, das funktioniert noch nicht. Also das ist, ich glaube, für die Männer wird es richtig schwierig. Wenn überhaupt, ist eine Medaille in Peking, glaube ich, im Moment nur denkbar. Oder die haben einen ganz anderen Trainingsaufbau. Aber Stand jetzt wäre es die Staffel, weil da war Platz 4 gar nicht so schlecht. Aber das wird, ich glaube, im Biathlon, da ist man ja extrem erfolgsverwöhnt. Also da fehlt der Nachwuchs bei den Männern. Das muss man klipp und klar sagen. Das wird hart. Ski Alpin. Es war Goggia-Wochenende, Sofia Goggia, die Italienerin, gewinnt alle 3 Speed-Wettbewerbe drüben, also und deklassiert in beiden Abfahrten die Konkurrenz. Einmal, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 1,47 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Einmal, was waren es, 84 Hundertstel. Und im Super-G waren es dann nur, ich glaube, eine knappe halbe Sekunde, diese Vorsprung hatte. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Und wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, wird dieser Lauschangriff nicht ohne mich in Zukunft stattfinden, sondern ohne dich. Weil das ist wirklich Wahnsinn. Wir sind ein Sportpodcast und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, den deutschen Sport zu unterstützen und darüber zu berichten.
Ja, aber Buschi, ich hatte ein sehr heftiges, langes oder eine ganze Woche.
Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen?
Ich hatte 4 Sendungen in 5 Tagen.
Willst du mich jetzt? Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe jeden Tag zig Stunden Ninja All-Stars produziert. Ich fahre dann zwischendurch nach Dortmund, mache die Glanzparade für Sky.
Ja,
jetzt sitze ich in Hilversum und mache Murmelmania. Und du verranzter 31-Jähriger erzählst mir hier was von ich war überarbeitet. Das geht komplett in die falsche Richtung.
Ich wurde ja auch geboostert heute. Vielleicht bin ich auch deswegen müde.
Leck mich am Arsch. Ohne Scheiß. Könnt ihr übrigens eine Schlagzeile rausmachen. Interessiert nur keinen. Dicke Luft beim Lauschangriff. Aber richtig dicke Luft. Das gibt's überhaupt.
Tut mir leid. Mach ruhig noch.
Nee, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt weiß ich noch, dass wir bei den Männern in den Speed-Disziplinen, Romet Baumann, zweimal ausgeschieden, nicht so richtig in Schwung. Andi Sander hat die beste Platzierung in den Speedrennen am Wochenende mit einem vierten Platz gehabt und der Schweiger in der Abfahrt war ganz okay mit Platz 11. Das, weißt du, das schraube ich mir jetzt alles so raus und du sitzt da und spielst mit dem Finger in der Nase. Das gibt's doch gar nicht.
Das Mikrofon, was du in meiner Nase. Ich kann auch wieder das iPad anheben, dann ist das so.
Gut, was machst du am Wochenende? Jetzt habe ich die Schnauze voll.
Ich hab das Merseyside Derby. Oh Gott, jetzt bin ich
völlig. Ist das an. Liverpool gegen Everton?
Das war ja schon. Ey, was ist mit mir los? Ich habe die Heimkehr von.
Das Steven war doch Liverpool Gerard. So stark. Da war doch Klopp so begeistert. So, passt auf, liebe Leute. Ich muss mich jetzt tatsächlich gerade beherrschen, dass das keinen Skandal gibt. Ich denke, das würde den Weg in die Bild-Zeitung finden. Florian Schmidt-Sommerfeld, wie ihr vielleicht im Laufe dieser Aufnahmen gemerkt habt, mit leichten technischen Problemen. Er ist wohlgemerkt, er ist zu Hause. Er ist zu Hause. Da war dann was nicht aufgeladen. Dann war er in dem Zimmer, wo kein gutes WLAN ist. Die Gründe dafür wird er vielleicht nächste Woche erörtern. Ich habe keine Ahnung. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir könnten jetzt richtig über Sport philosophieren hier. Aber ihr könnt mir ja leider nicht antworten. Dann könnten wir richtig die Themen aufarbeiten. Deshalb kann ich euch noch sagen, was ich mache. Für mich geht's hier jetzt weiter mit Murmelmania, zweite Staffel bei RTL. Murmeln. So bekloppt muss er erstmal sein, das zu kommentieren. Dann bin ich am Samstag in der Konferenz und habe das absolute Spitzenspiel. Ist tatsächlich so, 4-5 mit SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und wenn ich bis dahin dazu bereit bin, das kann ich noch nicht sagen, ob das wirklich so sein wird, dann könnte es sein, dass nächste Woche wieder ein Lauschangriff erscheint. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und jetzt meldet er sich noch aus dem... Ihr könnt ihn nicht hören, weil es ist ja alles ausgegangen. Er sagt, ich soll euch liebe Grüße sagen. Ich habe eine Halskrampe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Der Typ ist komplett gaga. Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lauschangriff, Lauschangriff. Inhalt. Lauschangriff.